Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe April 2015. Heute wieder mit Leszek.
Hi.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Und wir haben uns letztes Mal schon so ein bisschen im Hintergrund überlegt, ob wir nicht mal über KDE 5 reden, weil wir zwar ja KDE gerne mögen und auch benutzen und jetzt so nach und nach wird es immer interessanter, auch für ja Nicht-Entwickler KDE 5 einzusetzen. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal KDE 5 gesagt, aber eigentlich ist das hier falsch, weil es gibt gar kein KDE 5.
Also direkt alles wieder vergessen. Es heißt nicht KDE 5. Direkt vergessen und nie wieder wiederholen.
Aber hey, wenn du danach googelst oder suchst im Internet, findest du einige Sachen. Sogar die richtigen.
Aber ja, das ist wie derjenige, der Google mit U schreibt und trotzdem auf der richtigen Seite landet. Das ist nicht, sollte man nicht machen.
Genau, weil KDE ist eigentlich nur noch das Projekt. Ja, ich meine, das hatten sie ja bei KDE 4 schon.
Das ist die Community, nicht nur das Projekt, die Community.
Ja, die Community, also die Leute, die den Desktop und so erstellen. Ja. Und das Produkt oder die Produkte, sind ja jetzt sogar mehrere, heißen ganz anders. Wie ist denn das jetzt,
Leszek? Ja, man hat das Ganze jetzt aufgeteilt. Man kennt es vielleicht noch aus den Viererzeiten. Da hieß es ja KDE-SC und das stand für Software Compilation, glaube ich, oder Software Collection. Und das hat man jetzt wieder weiter aufgebröselt in eben drei verschiedene Bereiche. Man hat den Desktop getrennt von den Applikationen und man hat auch die eigentlichen Bibliotheken, die im Hintergrund arbeiten und die einige vor allen Dingen kennen als Bibliotheken zum Beispiel für die verschiedenen KDE-Anwendungen, die es ja gab, in der Vierer-Serie vor allen Dingen. Die hat man vor allen Dingen dadurch geändert, dass man das auch ausgelagert hat und diese große KDE-Libs beispielsweise, Bibliothek und alle die Abhängigkeiten, die dran hingen, hat man dann auch ganz einfach aufgeteilt und kleiner gemacht, modularer gemacht, wie es bei Qt 5 der Fall ist und nennt das Ganze KDE Frameworks 5. Und darauf basiert dann im Grunde genommen alles andere. Und dazu gehört dann halt der Desktop, der nennt sich Plasma immer noch. Der hieß auch schon damals Plasma, nur jetzt hat er eine Versionsnummer bekommen, heißt jetzt Plasma 5. Und dann gibt's die KDE Applications, also die ganz normalen Anwendungen. Und die haben jetzt nicht die Versionsnummer 5 bekommen oder sowas, sondern kriegen jetzt, weil sie quasi fast, glaube dreimonatlich oder sowas released werden, kriegen sie halt eben wirkliche Release-Daten. Das heißt, für das, was jetzt im Jahr 2015 erschienen ist, ist das beispielsweise 15.04, würde heißen, im April 2015 erschienen. Ja, das sind so die drei Komponenten.
Genau, also bei der, warum es nicht KDE Applications 5 heißt, man wollte auch so ein bisschen wegnehmen, dass die Applikationen, die da alle veröffentlicht werden, schon mit Qt 5 laufen, weil das sind sie nicht. Das heißt, es sind eigentlich die KDE Applications sind eigentlich größtenteils immer noch die normalen Vierer. Also die basieren alle immer noch auf Qt 4. Und werden jetzt so nach und nach, schätzungsweise wird es wahrscheinlich noch so 1-2 Jahre dauern, bis die ganzen Applikationen dann auf Qt 5 umgestellt sind. Und ich finde es ja ein bisschen verwirrender trotzdem, aber um nicht zu signalisieren, okay, die ganzen sind jetzt schon, die ganzen KDE-Applikationen sind jetzt schon auch auf Qt 5, hat man das wohl dann jetzt 14.12 oder 15.04 und so weiter genannt.
Ja, vor allen Dingen, du hättest ja auch, man muss ganz klar auch sehen, dass das aus Entwicklersicht sehr viel Sinn macht, weil wir hätten jetzt noch kein Plasma 5, wenn man jetzt auf die Applikationen noch warten müsste, so wie es beim KDE SC4 der Fall war, da hat man halt eben Applikationen und den Desktop geschippt, also ausgeliefert. Und man müsste jetzt erst einmal warten, bis alle Applikationen fertig werden, bevor man halt eben Plasma 5 dann mit den Applikationen ausliefern könnte. Und das macht aus Entwicklersicht also sehr viel Sinn, dass man den Desktop getrennt hat von den Applikationen und beides dann getrennt, immer natürlich mit Verknüpfungen untereinander. Es ist also nicht so, dass das sich komplett wie eine andere Applikation oder eine fremde Applikation anfühlt, wenn das unter Plasma 5 läuft. Aber trotzdem soweit, dass die Entwicklungen voneinander getrennt werden kann, auch die Entwicklungszyklen und Releasezyklen getrennt sind, so dass man vor allen Dingen beim Desktop eine viel schnellere Entwicklung hinbekommt und dann die Applikationen auch eine längere Zeit lang einfach stabil halten kann, was jetzt der Fall ist halt mit diesem neuen Release-Zyklus, wo man ganz einfach viel mehr Zeit hat, an auch die Anwendungen auf KDE Frameworks 5 dann zu portieren.
Ja. Genau. Also Plasma 5 wird wohl alle 3 Monate neu released und es gibt monatlich gibt's halt so Bugfixes. Dann die Frameworks werden wohl jeden Monat released und die Applikationen, ja, wir haben es jetzt gesehen, also es ist 12.12 und jetzt heißt es halt 15.04, also so, ja, in dem Dreh von 4-5 Monaten oder sowas werden die dann halt immer rausgegeben. Und ja, so wird sich das nach und nach weiterentwickeln, hoffen wir mal. Ja, diese Aufteilung hat auch dafür gewirkt, also bei Frameworks 5 ist es ja jetzt alles so ein bisschen modularer als vorher. Du kannst jetzt, und ziemlich viele Teile, die früher KDE-spezifisch waren, sind ja mittlerweile auch nach Qt gewandert und können jetzt halt da benutzt werden und müssen halt nicht mehr in den KDE-Lips oder sowas vorgehalten werden. Also insgesamt bisschen schlanker. Ne?
Ja, hat den großen Vorteil, dass wenn irgendjemand auf einem anderen Desktop unterwegs ist und einfach mal eine KDE-Anwendung installieren möchte, dann muss er halt nicht den ganzen KDE-Desktop runterladen, sondern erhält dann nur diese 1-2 Bibliotheken, die dieses Programm dann braucht. Und das hat ja zum Beispiel auch, das hat sich zunutze gemacht, auch der LXQt-Desktop, der ja auch teilweise einige Bibliotheken aus Frameworks 5 benutzt, um beispielsweise die Uhrzeit, die Synchronisation mit den Uhrzeitservern hinzukriegen und solche Geschichten oder Keyboard-Layouts und sowas alles zu machen. Das bietet sich also an und das ist wirklich eine Sache und eine Forderung, die lange schon im Raum stand, das Ganze modularer aufzuteilen, sodass man auch auf einige interessante Kernkomponenten aus eben, ich nenne es einfach mal KDE, zugreifen kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, weil es dann natürlich auch Riesenpotenzial hat, in Zukunft ganz einfach so eine Kernkomponente einfach mal auszutauschen durch etwas anderes. Und man muss dann im Grunde genommen den Rest gar nicht anfassen und hat dann die Möglichkeit, ganz einfach nur eine Komponente auszutauschen und ja, das ist riesen Vorteil auch aus wenn es ums Patchen geht oder sowas, Sicherheitslücken fixen und so weiter und so fort. Da muss man also nicht so ein riesengroßes KDE-Lips-Paket ausliefern, um halt irgendwie einen Patch auszuliefern, sondern kann dann ganz einfach ein kleines Ding einfach nur fixen und dann wird dieses Paket oder diese kleine Bibliothek einfach nur geupdatet.
Okay, also das soweit zu den Begriffen, ja, und wie die Release-Zyklen demnächst aussehen und dass das alles ein bisschen schlanker ist. Was hat sich denn noch so verändert? Also ich glaube, das eins der ersten Sachen, die man natürlich bemerkt, ist das neue Design, ja. Es wirkt jetzt alles irgendwie, ja, so flacher, flat Design, so wie es auch beim macOS und sowas gerade total in ist. Also in die Richtung ist auch KDE gegangen und so ein paar Leute, die normalerweise macOS benutzen, haben, als ich mal so KDE, ja, Plasma 5 installiert habe, nett rübergeschaut und haben gesagt, ach, das gefällt ihnen. Also scheint zumindest die Leute, die was von, die so ein Designer-Auge haben und mit Mac gerne arbeiten, auch anzusprechen, das neue Design.
Ja, es wurde sogar eine extra Visual Design Group dafür gegründet, also wirklich Designer, die sich zusammengetan haben und miteinander diskutiert haben, auch im Vorfeld, bevor Plasma 5 überhaupt erste Gestalt angenommen hat, hat man da schon Diskussionen geführt, wie das neue Design aussehen soll und hat dann Designvorschläge gemacht, hat sogar dann mit der Community abgestimmt, welcher von jetzt den Vorschlägen so der beste sei. Und hat dann eben das Beste ausgewählt oder das, was gewählt wurde, einfach ausgewählt. Und ja, das ist wirklich ein neuer Ansatz, den man so bisher bei KDE noch nicht gesehen hat. Und ich finde das eigentlich recht spannend, weil das eben dazu führt, dass man teilweise natürlich auch sieht, wo die ganze Richtung des Designs hingeht. Schon im Vorfeld hat man es gesehen und wo man dann natürlich auch mitdiskutieren konnte und sagen konnte, das und das gefällt mir noch an diesem Design noch gar nicht oder da und da muss noch was verbessert werden. Und das ist, glaube ich, eine neue Offenheit und auch ein Eingeständnis dazu, dass das alte Design, das war ja eher geschlossen, es wurde eher geschlossen entwickelt, dass das doch nicht so die beste Methode ist, so ein Design zu entwickeln. Also das neue Design bringt nicht nur frische Luft oder eine frische Brise in den Desktop, sondern natürlich auch in die Entwicklung des ganzen Designs bei KDE. Und deshalb hat es auch den Namen Breeze bekommen. Und ist ein sehr schönes, helles und natürlich im flachen Design gehaltenes, modernes Theme. Und nicht nur eben das Aussehen der ganzen Knöpfe, Widgets ist verändert worden, sondern auch die Fensterdekoration, die Farben und auch vor allen Dingen die Icons wurden geändert, sodass das Ganze nicht mehr so verspielt und bunt daherkommt, sondern eher etwas ja professioneller, sagen wir mal so.
Ich finde die Icons ein bisschen zu groß, also gerade die Schließen runter und so. Die stören mich glatt ein bisschen. Aber abgesehen davon mag ich das neue Design auch. Also man sieht auch schön, welche Applikation gerade läuft, ja, welche gerade vorne ist, dadurch, dass es so einen blauen Balken hat. Du hast auch, wenn du nicht das helle Design magst, die Möglichkeit, eine dunkleren Farbton zu nehmen. Es gibt natürlich viele Distributionen, die dann nochmal von diesem Breeze abweichen und ihr eigenes ja Theme mitbringen, also OpenSUSE und KOS auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es bei Kubuntu aussieht. Da bringen viele nochmal ihr eigenes mit, aber das neue Standard-Theme nennt sich Breeze und ja, sieht sehr schön aus, muss man doch sagen. Aber man kann auch immer noch auf zumindest Oxygen wieder gehen, wenn man das mag. Dem steht natürlich auch nichts entgegen.
Ja, oder man nimmt sich irgendein anderes geliebtes, altes Plasma 4-Theme. Da wurde auch sehr starken Wert drauf gelegt, dass eben bei Plasma 5 auch die alten Themes möglichst gut funktionieren in Plasma 5, sodass man da keinerlei Schwierigkeiten hat, sich zum Beispiel ein älteres Theme einfach zu nehmen, was einem gefällt und das dann zu benutzen. Das klappt, sagen wir mal, so zu über 95% ohne Probleme. Bei ein paar Themes klappt das nicht so ganz, weil man es nicht geschafft hat, die ganzen Bugs, die es im alten Plasma 4 und der Theming Engine gab, dann nachzubauen in Plasma 5. Aber man bemüht sich, das da ordentlich zu machen. Und zumindest habe ich bisher von den Themes, ich habe mir 5 runtergeladen jetzt, noch keins gemerkt, was jetzt so richtig in die Hose gegangen ist mit dem, also wo das, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Sondern, also da kann man, wie man es vom KDE Plasma Desktop gewohnt ist, ganz einfach alles an dem Design einfach ändern. Das geht von den Größe der Icons über den Kontrast, über die Größe der Knöpfe in der Fensterleiste und. Also da kann man eine ganze Menge ändern und anpassen, wie man es eben von Plasma gewohnt ist.
Ja, Zeigerdesign zum Beispiel, ja. Wie die Zeiger so aussehen. Ja. Ja, auch ganz lustig. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber kann man auch machen. Ja, da sehen die Zeiger halt, was weiß ich, blau aus oder gelb oder was auch immer. Ja, kann man sich auch neue Zeiger holen, wenn einem die alten nicht gefallen. Ah, auch schön. Ach, selbst die Zeiger aus KDE 2 und 3 Zeiten kann man noch verwenden, wenn einem die lieb geworden sind.
Und die gute alte Sanduhr aus Windows 3.1 oder Windows 95 Zeiten kann man auch verwenden.
Genau. Ja, das sieht ja auch bei KDE Classic ist ja auch noch so eine Sanduhr an dem einen Ding dran. Ach, schön. Gut, was einem vielleicht nicht so auffällt, wenn man es neu installiert hat, zumindest wenn man nicht gerade Arch Linux benutzt, also bei Arch Linux ist mir das sofort aufgefallen, ist der neue Login Manager. Das heißt, der KDM, der vorher die, der so als erstes hochkommt und dir sagt, hier die und die Leute können sich einloggen und gib mal Passwort und so. Das ist nicht mehr der KDM, sondern das ist jetzt ein anderer, der SDDM. Weißt du, warum man das geändert hat?
Ja, KDM war halt, sagen wir mal, richtig alt. Also, sagen wir mal, auf dem Stand von GDM2 ist er ungefähr stehen geblieben und man hat ihn seitdem gar nicht mehr richtig weiterentwickelt. Das heißt, er war eigentlich für die moderne Anforderung, die man aktuell so hat, an so einem Display Manager nicht mehr so gut geeignet. Man hat ihn lange Zeit noch verwendet, weil er halt sehr gutes Theming hat und man konnte da sehr, sehr viel ändern und anpassen noch. Und man findet ja Themes wie Sand am Meer für KDM. Aber insgesamt musste halt irgendwie was Neues her, was mit Systemd, mit PAM und den ganzen anderen neuen Technologien unter Linux dann auch vernünftig kommunizieren kann und was man eventuell dann auch ein bisschen was flexibler anpassen kann, was Qt 5 basierend ist und vor allen Dingen QML basierend ist. Und das ist halt eben das, worauf natürlich auch Plasma 5 sehr stark setzt als Programmiersprache oder Programmierelement. Und das wollte man halt eben auch im Display Manager machen, so dass man da auch wunderhübsche Animationen oder irgendwelche Effekte noch mit einbauen könnte und den ganzen Display Manager im Grunde genommen komplett anders aufbauen kann. Also nicht, da hat man nicht nur die Möglichkeit, ein Theme zu tauschen, Hintergrundbild zu tauschen, die Farben zu ändern, sondern da kann man komplett einen neuen Login Manager programmieren. Und das bietet natürlich mehr Flexibilität zum einen, zum anderen bietet es natürlich dann auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich möchte was ganz einfach Simples, nur einen Benutzernamen mit einem Logo angezeigt bekommen und eine Eingabebox fürs Passwort und mehr nicht. Oder ich möchte wirklich was fancy mit Sternchen und Sahne obendrauf und animierten Hintergrundbildern und so weiter und so fort, dann kann ich das natürlich auch auswählen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, man kann tageszeitabhängig einfach das Hintergrundbild wechseln oder das Hintergrundbild einfärben, was ja auch geht, dank QML-Effekte. Solche Geschichten wären möglich. Und natürlich auch solche Sachen, die man jetzt zum Beispiel von LightDM unter zumindest Ubuntu kennt, dass man dann zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Nutzer anklickt, dass dann auch das Hintergrundbild dieses Nutzers geladen wird und auch schon im Login-Manager angezeigt wird. Solchen kleinen Spielchen kann man natürlich dann auch machen und deshalb hat man eben auf SDDM gewechselt. Außerdem war es halt auch einfach an der Zeit, weil KDM, das wollte keiner mehr maintainen, weil da war der Code einfach so alt und es war halt einfach an der Zeit, irgendwie was zu ändern.
Okay. Also, wie gesagt, ich habe bei Arch Linux habe ich sofort gemerkt, weil, mein Login halt erstmal nicht mehr funktioniert hat und er dann meinen User auch nicht angezeigt hat. Da musste ich erst mir die STDM-Config herholen und anpassen und ihm sagen, yo, zeig mir mal auch User-IDs an, die irgendwie kleiner als 1000 sind, weil man da irgendwie 501 hatte auf dem System. Und aber gibt eine Config, kann man konfigurieren, alles kein Problem. Auch auf welchem TTY er starten soll und so weiter und so fort, lässt sich da alles schön konfigurieren. Aber wenn man so eine, wenn man Kubuntu mit KDE Plasma 5 benutzt oder so ein OpenSUSE oder so, dann schert einem das gar nicht, dann merkt man das gar nicht so richtig. Aber bei so Arch Linux und mehr Fummeln, dann merkt man sofort, da ist irgendwas grundlegend anders als vorher. Gut, nicht grundlegend anders, aber besser ist KWin geworden. Hat auch weniger Abhängigkeiten auf die KDE-Libs und sowas als vorher durch KDE Frameworks 5. Kann jetzt besser Hardwarebeschleunigung und Wayland und OpenGL und sowieso und überhaupt.
Ja, das ist so richtig geil geworden. Also muss man ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das in so kurzer Zeit so gut wird. Und man hat im Grunde genommen jetzt zwei, sagen wir mal, Fenstermanager Binaries. Das eine ist kwin-x11. Das ist halt für Xorg gedacht, also für die ganz normale grafische Oberfläche unter Linux momentan, unter den meisten Distros zumindestens. Und man hat aber auch schon ein kwin-wayland als eben Wayland-Compositor und daran arbeitet man auch schon sehr stark dran, dass halt eben kwin auch unter Wayland vernünftig arbeitet. Aber bei x11 hat sich auch viel getan. Man ist nämlich umgestiegen, auch in Vorbereitung natürlich für Wayland und für eine bessere Performance ist man umgestiegen von der alten xlib, die als Bibliothek für X eigentlich seit, glaube ich, 30 oder 40 Jahren genutzt wird, für alle möglichen Fenstermanager auch. die das benutzen. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die auf das neuere XCB umgewechselt sind. Und das hat jetzt Kwin auch gemacht, zumindest in sehr, sehr großen Teilen gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob alles schon umgestellt worden ist, aber zumindest sehr, sehr viel wurde gewechselt. Das bringt vor allen Dingen mehr Performance und es bietet mehr Flexibilität. Und natürlich im Zuge so eines Umstieges von einer Bibliothek zur anderen merkt man natürlich auch, wie viel Ballast oder wie viel Altlasten da in dem Code drinstecken und konnte den natürlich auch rauswerfen, so dass das natürlich sich auch positiv auf die Performance ausgewirkt hat. Aber sehr schön ist und das ist sehr toll in Plasma 5 auch integriert mit einem neuen Konfigurationstool, ist die Möglichkeit, den Compositor frei einzustellen. Da kennt man die ja ganz normalen Einstellungsmöglichkeiten OpenGL, vielleicht auch schon aus Plasma 4 natürlich. Und jetzt gibt es natürlich auch die EGL-Umstellungsmöglichkeit. Das ist noch ein spezieller OpenGL-Modus, sagen wir mal besser so. Und der ist vor allen Dingen für Leute, die beispielsweise ARM-Geräte einsetzen und dort auf die Grafikbeschleunigung setzen wollen, sehr interessant. Aber auch auf ganz normalen Geräten, wie beispielsweise mit Intel-Chips, bietet der enorm viel mehr Performance als der normale OpenGL-Treiber. Oder das normale OpenGL-Backend. Und ist, glaube ich, was natürlich immer noch funktioniert, ist der X-Render-Backend, das X-Render-Backend, um halt eben per Software das Ganze irgendwie zu emulieren, die ganzen Effekte. Oder man kann es auch ganz abschalten. Das ist eben das Tolle und Schöne, wenn man das mal vergleicht mit so anderen Window-Managern, die bei normalen, modernen Desktops eingesetzt werden, sind die meistens so programmiert, dass die immer ein Compositing brauchen, immer eine 3D-fähige Grafikkarte brauchen und sowas. Das braucht man bei Kwin nicht. Wenn man nicht auf die Effekte steht, kann man die komplett abschalten und kann auch einen nicht Compositing-fähigen Fenstermanager ganz einfach benutzen, der ordentlich schnell ist. Und natürlich all die Funktionen besitzt, die man so von Kwin kennt, mit Fensterregeln, mit Scripting, was eine sehr tolle Sache ist. Beispielsweise kann man, wenn man auf Tiling Fenster Manager oder sowas steht, lädt man sich einfach ein Skript runter, was dann dieses Tiling automatisch bei Kwin übernimmt und dann die Fenster so anordnet, wie man das denn will. Also das ist sehr, sehr gut und ich würde fast sagen, das ist eine der mächtigsten und der besten Fenster Manager, die es momentan auf jeder Plattform gibt.
Ja, deswegen Kwin kann man theoretisch, wie gesagt, weil ja die Abhängigkeiten jetzt auf KDE, ja, in Anführungsstriche, weniger geworden sind, durchaus auch bei anderen Sachen einsetzen. Also was weiß ich, wer LX.de oder was gibt's noch?
XFCE, ja, LXQt ist zum Beispiel sowas. LXQt, glaube ich, benutzt standardmäßig OpenBox oder schlägt das vor, aber es klappt hervorragend auch mit Kwin. Und dann hat man auch die Möglichkeit, die Effekte einzurichten, was sehr schön ist.
Ja. Und dadurch, dass das Compositing jetzt sowieso so schön einstellbar ist, wird wahrscheinlich, also OpenGL ist ja jetzt schon ein bisschen so abgekündigt. Irgendwann kommt ja dann der Nachfolger, dieses Vulkan. Wahrscheinlich wird sich das dann auch einfach hiermit dann reinschleichen irgendwann mal, wenn alles soweit ist und die ganzen Grafikkarten das auch alle unterstützen. Ja. Gut. Also, auch den Teil haben sie ein bisschen aufgeräumt und neu gemacht. Dann, wer so ein wer so ein MacBook hat, was irgendwie, keine Ahnung, wie groß gibt's da so die Auflösung? Schon fast 4K oder 5K gibt es ja teilweise.
3500 mal 2000 irgendwas. Also das neue Dell XPS 13, was jetzt mit Ubuntu auch verkauft wird, hat zum Beispiel so ein Display oder halt das Chromebook Pixel, was man sich ja auch holen kann, zumindest das alte noch. Das neue gibt's nur in den USA, aber die haben halt so unendlich hohe Auflösung. Also im Grunde genommen das, was man auch sieht, wenn man auf sein Tablet oder auf sein Handy guckt, mit diesen unglaublich hohen Auflösungen. Ich habe mich ja immer gewundert, warum diese Handys oder die Tablets so hohe Auflösung haben. Meistens sogar höhere Auflösung, höhere Pixeldichten als mein ganz normaler Laptop-Display oder mein Laptop-Display. Jetzt haben sie es geändert, zumindest teilweise, aber man sieht auch so ein bisschen die Nachteile, wenn man so ältere Versionen von Desktops benutzt. Weil eben diese hohen Auflösungen dazu führen, dass halt eben die ganzen Programme ultra klein sind und man schon eine Lupe braucht, um irgendwie was zu treffen, zum Beispiel im Chromium-Browser. Und das ist jetzt so ein bisschen angegangen worden in Plasma 5. Also da gibt's halt High-DPI-Support. Das ist noch so ein bisschen manuell gelöst, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, man muss dann noch manuell die DPIs eintragen, aber dann funktioniert das doch relativ ordentlich. Aber man es ist noch nicht auf dem Niveau von GNOME 3 Shell. Das muss man ganz klar sagen. Da fehlt noch so ein bisschen, damit das auch einheitlich wunderbar funktioniert. Damit vor allen Dingen auch, wenn man das da einmal einstellt, dass das nicht nur eben die KDE Applications betrifft, sondern eventuell dann auch noch ältere Applikationen oder GTK-Anwendungen. Und das ist halt noch so ein Problem, was ich da noch sehe. Das heißt, für Leute, die sich jetzt vielleicht Gedanken machen, okay, jetzt mit Plasma 5, mit High DPI Support, jetzt hole ich mir ein Dell XPS 13 mit so einem hohen, mit einer hohen Display-Auflösung. Ah, da würde ich vielleicht noch ein bisschen was warten.
Ja, man kann sich das Dell ja trotzdem schon mal holen, weil das sieht auch wirklich gut aus, muss man echt sagen.
Genau, ja, ja,
also,
kann man machen.
Wenn ich genug Geld übrig hätte, wäre das jetzt mein nächstes Notebook gerade. Aber habe ich nicht übrig und deswegen muss der alte Scheiß noch ein bisschen taugen. Aber das sieht schon auch, dadurch, dass das Display ja komplett bis an den Rand geht und so, das sieht schon echt schnuckelig aus.
Man kann ja auch dann die Auflösung runterschrauben, wenn man Probleme hat, irgendwie was zu treffen. Weil ich habe jetzt gerade gehört, Chromium beispielsweise als Browser, die wollen jetzt diesen High-DPI-Support in Linux erst jetzt anfangen einzubauen. Das heißt, der ist noch gar nicht drin. Das heißt, so im Webbrowsen, das ist nicht angenehm momentan, zumindest mit Chromium.
Ja, das wird schon noch. Das wird schon noch. Genau. Also gucken wir mal. Ich habe auch noch kein Notebook in der Auflösung gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt auch noch nichts groß sagen. Aber sowohl bei KDE wird es ja weitergehen in die Entwicklung, als auch bei den anderen Applikationen, dass das dann auch dort gestochen scharf aussieht. Gut, dann eine Sache, die mir relativ schnell aufgefallen ist, ist irgendwie eine neue Funktion, wenn du jetzt so ein Plasma heute löscht, fragt er dich danach, willst du es nicht doch nochmal rückgängig machen?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion für alle diejenigen, weil ich habe, glaube ich, schon mehrere hunderttausend E-Mails und Fragen und Chat-Anfragen gehabt. Ja, Hilfe, ich habe mein Panel gelöscht, wie kriege ich das wieder zurück? Und das ist, glaube ich, die Funktion, die
die Welt braucht.
Genau.
Ja. Ich fand
das ist, es ist wirklich nicht schlecht, weil es passiert teilweise wirklich so, dass man manchmal aus Versehen vielleicht auf das X klickt und man wollte das Plasma halt verschieben oder sowas. Oder mal aus Versehen, das macht man aber dann auch nur einmal, das Panel auch wirklich löscht. Und dann ist es wirklich gut, dass man einfach auf rückgängig klicken kann. Und das Tolle ist ja, dass er dann nicht nur das Plasma neu einfügt, sondern dann sich auch den Status gemerkt hat, wie das Plasmoid war, bevor ich es gelöscht habe und dann auch den ganzen Status wieder herstellt. Beispielsweise wäre es toll, wenn es das Wetter-Widget geben würde, dann wäre es so, dass dann auch der Standort automatisch auch wieder eingetragen wird. Aber beim Panel beispielsweise, wenn ich da eigene Launcher und sowas eingetragen habe, werden die dann auch wieder hergestellt, was eine sehr nette Geschichte ist.
Aber da habe ich jetzt zum Beispiel gerade schon einen Bug hier bei mir. Ich habe jetzt gerade mal eins gelöscht und wieder hergestellt und es sieht leider anders aus als vorher. Schade
das. Ja, das passiert halt. Das ist halt bei Software.
Er hat es wieder hergestellt, aber es war halt plötzlich mini klein. Wahrscheinlich hat er nicht genug Platz gefunden oder so. Ich habe gerade gewundert, wo ist es denn jetzt hin? Aber ja, also theoretisch klappt es. Praktisch sind ab und zu noch Bugs, aber ich meine, nicht umsonst benutzen ja noch nicht so viele Leute gerade eh.
Es kommt ja dann auch Plasma immer noch 5. auf die Version an, die du hast, weil es gibt ja schon mehrere Plasma 5 Versionen, das darf man ja auch nicht verschweigen. Es gab ja die ursprüngliche Version 5.0, ich weiß gar nicht, ob die
hat gar keiner benutzt.
Mal benutzt hat jemand, außer die Entwickler selber. Dann 5.1, 5.1.2 glaube ich auch noch oder 5.1.1 und dann halt 5.2 und wir sind gerade bei dem aktuellen 5.2.2 glaube ich als stabile Version und 5.3 Beta ist glaube ich vor ein paar Tagen erschienen. Das heißt, jetzt wenn die Folge rauskommt, Mitte April ist die 5.3er Beta erschienen und ja. Ich würde mal sagen, wenn man die Beta-Version jetzt einsetzt, da gibt's natürlich, muss man damit rechnen, dass da noch irgendwelche Bugs sind. Wenn es jetzt die 5.2.2er-Version ist und man stößt auf solche Bugs, dann sollte man die lieber melden, weil ich im Grunde genommen mit der 5.2.2er-Version eigentlich gut gefahren bin. Da gab's also relativ wenig Bugs. Und das ist immer so meine Empfehlung, immer warten, wenn man das jetzt neu antesten möchte, vielleicht nicht die 5.2.0er oder 5.3.0er Version nehmen, sondern vielleicht auf 5.3.1 oder 5.3.2 oder sowas warten, dann ist, das sind die gröbsten Schlitzer zumindest schon mal draußen.
Ja, Also ich habe 5.2 irgendwas. Ich finde gerade nicht, müsste ich meinen Paketmanager fragen, welche Version das dann jetzt genau ist. Und also 5.1 hatte ich vorher, das war nicht benutzbar, weil noch so viel gefehlt hat auch. Man konnte ja zum Beispiel in der 5.1 keine mehrere Displays ansteuern, weil Carscreen nicht vorhanden war und nicht komplett funktioniert hat. Also es gab halt nur, hättest du auf der Kommandozeile, hättest du es dir irgendwie konfigurieren können. Das ist ja nichts, was man jetzt mal so schnell einfach macht und sich anschaut, wie das geht und dann schnell mal konfiguriert. Es gab halt keinen in den Systemeinstellungen nichts, wie man einen zweiten Monitor hätte ansteuern können. Und das ist dann schon eher ein No-Go, weil gerade den Laptop, wo ich jetzt Plasma 5 drauf habe, an den Beamer anzuschließen, war, ich stand da davor und gedacht, ja. Nee, dann heute doch ohne dieses Notebook, weil geht leider nicht. Und ich hatte leider auch kein KDE 4 und nichts mehr drauf, also von daher musste es dann schnell was anderes sein. Ja, das merkt man immer erst, wenn man davor steht. Also mit 5.2 klappt es natürlich ohne Probleme. Obwohl nicht ohne Probleme, gab schon noch immer noch ein paar Probleme, aber es funktioniert zumindest. Zu dem Problem können wir ja hinterher nochmal kommen. So, was gibt's denn noch so Neues?
Ein Alternativensystem. Das finde ich relativ spannend, weil man kennt ja das vielleicht, das ist von der Version davor, also von KDS, von Plasma 4 im Grunde genommen oder Plasma 1, je nachdem, wie man es nennen möchte. Da gab's halt dann die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Startmenüs beispielsweise einzubinden und die sahen komplett anders aus und sowas. Und man musste aber sich auf die Suche machen, weil man das nicht immer so richtig gefunden hat in dem Wust von Plasmoids und Widgets, die da angeboten worden sind. Jetzt ist das ein bisschen einfacher gelöst, denn man kann einfach einen Rechtsklick beispielsweise auf irgendein Widget machen und wenn es dazu eine Alternative gibt, wird in dem Menü einfach Alternativen angezeigt. Klickt man drauf, kriegt man sehr kompakt angezeigte Alternativen, also alternative Plasmoids beispielsweise fürs Startmenü, für den Task Manager, also den Task Switcher im Grunde genommen, wo man zwischen den verschiedenen offenen Anwendungen wechseln kann, für die Uhr und was es halt eben sonst noch so irgendwie gibt. Und das kann natürlich, wird immer noch weiter ausgebaut. Momentan sind halt nur auf die Widgets beschränkt, die dann auch wirklich ausgeliefert werden und fertig sind. Aber in Zukunft wird es dann natürlich weiter ausgebaut werden und dann, wenn es Wetter-Widgets beispielsweise gibt, kann man dann zwischen diesen einfach wechseln und sich dann sein Lieblings-Wetter-Widgets aussuchen oder was weiß ich, Bahn, Zugfahrt, Plan, Widget oder sowas, dann kann man sich auch seinen Lieblingsteil einfach auswählen. Das ist also eine sehr gute Geschichte und sehr, sehr einfach dann auch zum Konfigurieren. Man muss also nicht irgendwie sich mit Widgets auskennen, wissen, wie die heißen oder sowas, sondern kann dann einfach einen Rechtsklick machen, Alternativen und dann einfach mal Alternativen antesten. Das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst, gerade für Einsteiger, die ein bisschen was anpassen wollen an ihrem System.
Genau, man muss aber natürlich wissen, dass es gibt, also bis auf das ist das am Startmenü, weil das ist eins der Sachen, die einem auch schnell auffallen, ja, dass das Startmenü plötzlich anders aussieht als früher. Ich musste mich erstmal zurechtfinden. Es sieht zwar schön aus, aber ich habe die Sachen, die ich gesucht habe, erstmal nicht gefunden, weil es ist doch anders.
Also das ganz normale Kickoff-Menü ist anders. Also das sieht mir
ja. Also vorher was.
Also ich weiß nicht. Also das Grunddesign ist, glaube ich, gleich geblieben. Das Einzige, was sie geändert haben, ist, dass die Suchbox, glaube ich, standardmäßig nicht angezeigt wird, sondern da dein Name angezeigt wird.
Also vorher hatte ich genau das. Also wenn du auf Alternativen gehst, hast du ja die Auswahl Anwendungsmenü oder K-Menü. Standard ist jetzt dieses Anwendungsmenü und es sieht halt anders aus als so, wie ich es vorher bei den meisten Systemen hatte. Also sowas ging es mir zumindest. Man kann es halt umstellen, was du gerade gesagt hast, über Alternativen, wo du dann wieder Favoriten, Anwendung, Rechner, Verlauf und sowas hast und dann halt oben die Suche quasi.
Ja, das ist das halt Standardmenü im Grunde.
Nee.
Doch, also das ist Kickoff Standardmenü seit KDE SC4 oder Plasma 4 ist es genau mit integriert.
Aber wenn ich, also als ich KDE Plasma 5 neu installiert habe, war das nicht mehr der Standard. Standard ist jetzt das andere, also sowas zumindest bei meiner Installation.
Das war dann anders konfiguriert, aber Standard ist immer noch das Kickoff und das andere Menü ist ein quasi Replacement, ich bin mir hundertprozentig sicher, okay, das ist ein Replacement für das alte Menü, also das uralte Menü. Und das war auch bekannt unter dem Namen Home Run Kicker für eine Zeit lang, Kicker, auch für Plasma 4. Und Kicker, so hieß ja auch damals das klassische Panel, was man aus KDE 3 Zeiten noch kannte. Und das ist jetzt verschwunden bei Plasma 5 und es wurde ersetzt durch eine, ja sagen wir mal, plasmafizierte Version davon. Das heißt, im Plasma-Design gehaltene Version, die so ein bisschen an das erinnert, was man vielleicht auch vom Cinnamon-Startmenü her kennt, also wo man Favoriten am linken Rand hat und dann die restlichen Kategorien für Programme dann rechts daneben und man auch eine Suche hat am unteren Bildschirmrand und glaube drei Knöpfe oder sowas. Ja, das ist im Grunde genommen das Kicker-Menü, das neue Kicker-Menü, das so ein bisschen das klassische Startmenü sein soll. Aber das ist nicht der Standard.
Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Also, wie gesagt, bei meiner Installation war ich stand nicht erstmal davor und gedacht, hä? So sah das aber bis vor kurzem noch nicht aus. Kann natürlich distributionsabhängig sein, ja, welche Distribution da jetzt was als Standard empfindet und installiert. Auf jeden Fall war ich erstmal verwirrt und war dann dankbar zu sehen, ach, Alternativen, ah, okay, kann ich wieder umstellen. Gut. Deswegen, wer sich wundert, warum sieht mein Startmenü anders aus als vorher, der oder meine Uhr oder was auch immer, ja, der kann das relativ leicht umstellen. Das auf jeden Fall als Tipp dafür. Ja, dann, wir hatten es vor der Sendung schon so ein bisschen, KDE Connect ist jetzt irgendwie mit drin. Ja, also KDE Connect
ist jetzt integriert. Weil vorher war es ja so ein Aufsatz für KDE und Plasma und dann lief das dann in der Tray irgendwie. Und jetzt ist das so ein integrierter Bestandteil. Das heißt, man hat dann nicht mehr so ein eigenes Tray-Icon, was man dann benutzen soll, sondern im Grunde genommen integriert sich das in den Power-Manager. Da kriegst du dann deinen Akkustand angezeigt und solche Geschichten in den Bluetooth-Manager und so weiter und so fort, in den Netzwerk-Manager. Das heißt, das soll jetzt integrierter Bestandteil von Plasma sein und ist jetzt nicht so ein Add-on, was da draufgesetzt worden ist.
Genau, wir erklären kurz nochmal, KDE Connect ist die Möglichkeit, dein Android-Smartphone oder Tablet mit in den Desktop zu holen quasi, dass man halt ja sieht, wie ist der Akku von meinem Android. Ich glaube, ich kann auch die Nachrichten sehen, also alles, was was auf dem Homescreen so da vorbeikommt, siehst du dann halt auch in den Notifications auf deinem Desktop. Ist halt eine Integration zwischen Android und KDE. Ich hab's nur ganz kurz mal ausprobiert. Jetzt die neue in Plasma 5 integrierte Bestandteil ging bei mir gar nicht. Also mein Tablet und KDE haben sich nicht gesehen, auch nachdem ich da irgendwie manuell die IP-Adresse eingegeben habe, nichts zu sehen. Und dann habe ich gedacht, ach, dann leck mich doch und habe es erstmal sein lassen wieder. Also vielleicht ist das auch noch ein bisschen buggy. Du hattest vorhin gesagt, die alte Version des KDE Connect, des 08 von davor, was halt auf den 4er Lips und sowas aufbaut, das geht wohl.
Zum Teil geht es. Es geht nur der Teil, wo du halt eben die Dateien durchbrowsen kannst mit Dolphin, weil Dolphin auch noch eine KDE4-Anwendung ist, weil KDE4-Lips-Anwendung ist. Aber alles andere funktioniert nicht, weil du das Tray-Icon nicht mehr hast. Aber diese ganze komplette Integration von KDE Connect wird auch erst kommen mit Plasma 5.3 und wahrscheinlich fertiggestellt werden endgültig mit Plasma 5.3.1. Das heißt, jetzt im aktuellen Plasma 5.2.2 wird KDE Connect nicht funktionieren.
Ja, so ist auch meine Erfahrung. Also ich habe gedacht, boah, super, ist ja jetzt gleich drin, ja, kann man gleich mal ausprobieren und habe ich gemacht und habe gedacht, nee. Naja, aber ihr merkt, es ist, also man könnte schon sagen, KDE 5.2 ist schon benutzbar für den Alltag, man stößt aber doch noch an viele Ecken und Kanten. Aber nun gut, können wir auch, weiß ich nicht, gleich nochmal drüber reden, aber gehen wir vielleicht noch die Neuerungen durch, KRunner?
Ja, KRunner wurde komplett, eigentlich komplett neu geschrieben.
Also das ist das Ding, was wir benutzen immer Alt F2, gell?
Ja, Alt+F2, jetzt kannst du sogar die Super-Taste und die Space-Taste benutzen. Das ist so ein neues Standard-Hotkey, was wir hier eingeführt haben.
Ach komm,
weil Alt+F2. Viele Leute das. Alt+F2 benutze ich auch immer noch. Aber halt für die Leute, die das halt von anderen Startern anders gewöhnt sind. Und ist, man muss wirklich sagen, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, wirklich das Ganze aufzupolieren. Es ist zumindest jetzt richtig geil geworden, dass wenn du einen Suchbegriff eingibst, dann unterteilt er die Suchergebnisse in verschiedene Kategorien, sodass du dann auf den ersten Blick sehen kannst, okay, ganz oben werden zum Beispiel Programme aufgelistet, darunter dann Dateien aufgelistet und die können dann auch nochmal in Musik oder Videos unterteilt sein und so weiter und so fort. Das ist also sehr schön gelöst, wie ich finde. Das wirkt alles so ein bisschen übersichtlich. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Spotlight erinnert aus macOS 10.5 Tiger-Zeiten. So ein bisschen, weil da war es ja auch noch so ein bisschen übersichtlicher.
Bei du den kannst, neueren du Versionen kannst weiß ich es nicht. Rechnen zum Beispiel damit, ja. Kannst irgendwie 2
ja, genau. Plus 3. Die ganzen alten Funktionen aus K-Runner sind natürlich auch wieder mit drin. YouTube-Integration oder sowas. Weiß gar nicht, ob es das jetzt schon gibt, aber das gab es in alten K-Runner. Da konnte man einfach eine YouTube-Suche starten und hat die Ergebnisse aufgelistet. Das wird sicherlich auch noch kommen. Da wird sich einer da schon finden, der das programmiert. Rechnen, nach Kontakten suchen, den Rechner ausschalten oder auch ganz normal im zwischen Fenstern wechseln oder sowas oder zwischen einem Titel einen Song wechseln oder sowas alles. Das ist alles mit K-Runner möglich und das ist wirklich richtig geil geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir noch an K-Runner missfällt, ist in der aktuellen Implementierung, dass es keine Historie gibt der Befehle, die du angegeben hast. Im Grunde, weil du vorher bei der alten Version konntest du immer, wenn du einen Befehl vorher schon mal eingegeben hattest oder sowas, dann wurde der dir automatisch vervollständigt, wenn du den schon angegeben hattest. Oder du konntest aber mit der Pfeiltaste nach oben durch die Historie sich suchen, was du für Befehle letztens eingegeben hast. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen reden, weil ich auch mit den Entwicklern so ein bisschen geplaudert habe. Die meinen, ja, das ist nur eine Einschränkung von QML und der Autovervollständigung von Worten. Das muss also noch ein bisschen gemacht werden. Und wenn das integriert ist, dann wird auch das, ist also auf jeden Fall auf der To-Do-Liste, dass das mit integriert wird. Ich schätze, ja, Plasma 5.4, eventuell mit einer neuen Qt-5er-Version und KF-5-Version wird es dann auf jeden Fall dann auch mit integriert sein. Also das auf jeden Fall sehr, sehr mächtiges Tool und auch für die Dateisuche sehr gut geeignet mittlerweile. Und ein kleiner Tipp für diejenigen, die so ein bisschen vielleicht mal jetzt nicht Plasma 5 direkt antesten wollen, aber so ein bisschen mal sehen wollen, wie dieses neue K-Runner funktioniert. Für Plasma 4 oder KDE 4 Lips gibt's einen Plasmoid, das nennt sich Milo. Und das ist im Grunde genommen der Codebestand, der dann zu K-Runner geworden ist in Plasma 5. Also im Grunde genommen fast identisch, kann man sagen.
Okay. Ja, und wer die ganzen neuen Funktionen nicht braucht, nutzt halt einfach nur die Schnellstarter-Funktion.
Die ich auch zu 99% nur benutze.
Sorry. Startmenü kann man eigentlich vergessen, weil Alt+F2 und eintippen, welches Programm man braucht. Aber es stimmt, da hast du recht, da fehlt einem dann doch die Autovervollständigung. Ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, aber klar, ich habe auch keine Lust, immer Firefox und Gedöns alles komplett einzugeben. Das muss dann schon noch her. Gut, was noch fehlt, was aber kommen soll, ist, also wir erinnern uns, dass KDE in der Vierer-Version ja die Möglichkeit hatte, so eine Tablet-Oberfläche und so eine, oder vor allem eine Netbook-Oberfläche, du konntest umschalten irgendwie. Jetzt soll es dann irgendwann nochmal viel besser werden, nämlich er soll automatisch erkennen, was weiß ich, ich habe hier gar keine Maus und nix, es muss wohl eher so ein Tablet sein, ja, lass mich mal auf eine Oberfläche umschalten, die hier eher touch-optimiert ist. Das soll halt noch kommen, ja, dass das System, dass sich Plasma an die Umgebung quasi anpasst und sich dann dementsprechend richtig bedienen lässt.
Genau, der sogenannte Convergence-Ansatz. Der ja auch nichts Neues ist. Ich glaube, Ubuntu mit Unity hat das bereits schon mal gezeigt, dass das so einigermaßen funktionieren kann. Zumindest haben sie auf dem Tablet mal gezeigt, dass da auch der Fenstermanager dann eingeschaltet werden kann, sobald man eine Tastatur anschließt. Und Windows 8 natürlich und Windows 10 sollen das auch können. Und das ist jetzt mit Plasma 5 dann auch das allererste Mal so richtig möglich in der KDE-Welt, weil vorher bei Plasma 4 waren es wirklich komplette andere Desktops, die geladen werden mussten. Also es ist andere, komplett andere Binärdateien und sowas. Und man konnte das nicht so on the fly einfach ändern, sondern es musste dann einfach komplett ein anderes neues Programm geladen werden für zum Beispiel die Netbook-Oberfläche. Das ist jetzt hier so ein bisschen anders geworden, denn hier ist das Ganze dank QML und ja, dem komplett neuen, umgeschriebenen Plasma 5 Desktop dann möglich, dass das on the fly alles geändert werden kann und angepasst werden kann und man dann auch per D-Bus, glaube ich, an KWin mitteilen kann, okay, jetzt bist du gerade auf einem Tablet, also mach alles Vollbild, alle Fenster und verstecke deine Fensterdekoration, solche Geschichten. Das soll alles dann möglich sein. Und man kann schon ein bisschen reinschnuppern mit Plasma 5.3, was aktuell jetzt immer noch in der Beta ist, gibt es schon die Media Center Oberfläche, die eingeführt worden ist. Das heißt, wenn man seinen Laptop anschließt per HDMI an seinen großen Fernseher, kann man dann einfach auf diese Media Center Oberfläche umsteigen und das umwechseln. Das muss man, glaube ich, manuell noch machen. Das wird also einem nicht automatisch angeboten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft, wenn das einigermaßen gut läuft, dann auch in den Einstellungen es eine Möglichkeit gibt, wenn ich das Ganze jetzt an HDMI an den und den Monitor oder in dem Fall Fernseher anschließe, wechsle automatisch zu dieser Media Center Oberfläche. Das wird sicherlich einstellbar sein. Mit Hilfe von Carscreen, der ja sich für jeden angeschlossenen Monitor die Konfiguration merkt, sollte das also keinerlei Probleme darstellen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und die Tablet-Oberfläche, da hat Plasma ja schon für Plasma 4 Zeiten was Eigenes entwickelt. Die wollten ja irgendwann mal ein Tablet rausbringen und haben da sehr stark entwickelt an einer Oberfläche. Die gibt's noch nicht für Plasma 5, die muss komplett entweder noch einmal portiert werden irgendwie oder komplett neu geschrieben werden, damit das Ganze dann eben auch für Tablets geeignet ist. Aber ich bin mir sicher, wir werden das schon sehen, noch wahrscheinlich wird's ein bisschen was länger dauern, weil dazu braucht's wirklich Entwickler, die dann auch so ein Tablet haben und das dann auch testen können.
Ja, oder halt so ein Notebook, wo du dann einfach den Deckel abziehen kannst und dann es ein Tablet ist und man schaltet automatisch um. Und was ich, dann faltet man es noch einmal und dann ist es nur noch ein Smartphone oder so ähnlich. Was weiß ich, was da noch alles kommt. Ja. Oder doch ein Smartphone, was du in ein Dock steckst und dann, ach ja, wir hatten ja alles schon. Auf jeden Fall spannend, dass sie sowas einbauen. Also gerade so diese Notebooks, wo du halt quasi ein Tablet draus machst, werden wir sicher noch öfter sehen oder andersrum, dass du halt ein Tablet hast und Maustastatur anschließt, ja, in irgendein Dock steckst oder so. Und dann damit rumtippst, also so wie es ja bei diesen Surface-Dingern auch ist. Also ja, ist sicher ein interessanter Ansatz. Ich brauch's persönlich noch nicht, aber wenn ich mal so ein Gerät habe, hätte ich das dann auch schon gerne, dass es auch auf Touch optimiert ist und pipapo. Ja, dann neuer sicherer Lockscreen. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch nichts, was man unbedingt merkt, aber was jetzt,
ja, doch, wenn man wirklich sein System absichern möchte, dann hat man, man merkt es auf jeden Fall, wenn man wirklich so ein Lockscreen eingestellt hat, dass nach 5 Minuten oder sowas das Display sich ausschaltet und wenn jemand drangehen möchte, muss man sein Passwort eingeben, dann merkt man auf jeden Fall, dass der Lockscreen anders aussieht. Also das wird man auf jeden Fall merken. Und der sieht nicht nur schön aus, sondern auch im Hintergrund hat man sehr viel Code optimiert darauf hin, dass das Ganze jetzt auch sicher, möglichst sicher funktioniert, sodass man dann im Hintergrund nicht irgendwie die Möglichkeit hat, dann den Lockscreen zu killen und man landet wieder auf dem Desktop oder solche Geschichten, die ja bei anderen Oberflächen, wo das halt eben möglich war. Interessant ist, dass man sich da viel auch Mühe gegeben hat, solche Sachen lauffähig zu machen, wie beispielsweise auch auf dem Lockscreen die Möglichkeit zu haben, die Lautstärke anzupassen. Also, dass das immer noch funktioniert, dass dann immer auch noch so ein Overlay angezeigt wird von der aktuellen Lautstärke und sowas. Das ist mit sehr, sehr vielen Kniffen verbunden, damit das Ganze ordentlich funktioniert, gerade auf X11, weil das wirklich da irgendwie keine Möglichkeit gibt, so codemäßig direkt zu sagen, das ist ein Lockscreen, also kille den nicht, sondern das ist im Grunde genommen einfach nur eine Vollbild-Applikation, die da läuft. Und deshalb ist das so ein bisschen tricky, das vernünftig abzusichern. sehr schön ist, der Lockscreen ist natürlich auch schon vorbereitet für Wayland. Und bei Wayland gibt es halt eben die Option zu sagen, okay, das ist jetzt ein Lockscreen. Und dann kriegt er direkt von Wayland eben die benötigten Rechte beziehungsweise eben auch die die Kraft im Grunde genommen, dann nicht gekillt zu werden oder dann, also die Sonderrechte im Grunde genommen, die es braucht für so einen Lockscreen, damit der halt irgendwie nicht ausgetrickst werden kann. Das ist im Grunde genommen das, was im Lockscreen gemacht worden ist. Eine Sache, die wir ein bisschen was übersprungen haben eventuell beim Design, ist auch, dass man komplett die Aktivitäten, das Design der Aktivitäten geändert hat. Wir kennen ja die Activities aus Plasma 4, die hat irgendwie keiner benutzt. Ja,
genau, wollte gerade sagen. Hast und du die nicht benutzt? Du hast doch immer zwischen der Fotoverwaltung, zwischen zu Hause und auf Arbeit umgeschaltet.
Genau. Echt? Das konnte man wirklich machen. Ich habe es gemacht, weil es war nützlich, also im Studium habe ich es sehr oft gemacht, weil es war nützlich, weil ich dann zu Hause halt ein anderes Hintergrundbild hatte, andere Dateien auf dem Desktop. Und dann, wenn ich in der Uni war, hatte ich dann gewechselt auf eben Arbeiten und dann hatte ich einfach nur einen riesengroßen oder mehrere Folder, wo einfach die Arbeitsordner drin waren. Die waren dann halt immer auf dem Desktop und als Desktop-Hintergrund war halt so ein fieses Männchen, das gesagt hat, konzentrier dich oder arbeite oder sowas. Um einen dann so selber ein bisschen zu optimieren, zu motivieren, da weiterzuarbeiten.
Okay, ja. Also du warst einer dieser drei Leute, die das tatsächlich benutzt haben, ja?
Ja, ich habe es benutzt. Aber es hat halt so Kinderkrankheiten, die so ein bisschen genervt haben, weil man konnte dann ja später dann auch so Programme damit assoziieren. Aber was halt immer schlecht ging, war halt eben Programme, die jetzt nicht KDE-Programme sind oder für den KDE-Desktop geschrieben worden sind. Da hast du halt immer die Probleme, dass die nicht immer ordentlich wiederhergestellt werden konnten. Chromium beispielsweise. Da musste man sich mit anderen Tricks irgendwie behelfen und solchen Geschichten. Das ist in Plasma 5 jetzt ein bisschen besser gelöst. Also es ist jetzt ein bisschen mehr zentraler Bestandteil auch wieder von der ganzen Desktop-Experience. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du die Aktivitäten einrichtest, auch für die Aktivitäten, das war, glaube ich, bei KDE, bei Plasma 4 war es auch in den allerletzten Versionen möglich, dass du dann für eine spezielle Aktivität dein Power-Management anders regelst. Beispielsweise kann ich auf eine Aktivität mobil switchen und dann wird halt eben die Display-Helligkeit runtergeschraubt oder das Display geht schneller aus. Solche Geschichten konnte ich einfach einrichten. Oder was ich immer sehr gerne habe und auch damals benutzt habe, war eine Aktivität für Präsentationen, die dann so einen ganz normalen Desktop angezeigt haben mit so einem neutralen Hintergrundbild. Also keine halbnackten Frauen als Hintergrundbild, was, glaube ich, bei so einer Präsentation besser ankommt. Und dann natürlich dann auch irgendwie nicht alles vollgeworfen mit Desktop-Icons und wo dann automatisch die Energieverwaltung darauf eingestellt worden ist, dass das Display nicht ausgehen soll. Also das war doch schon recht nützlich. Es ist in Plasma 5 auch mit drin. Es ist insgesamt schöner geworden, weil man jetzt auch für die einzelnen Aktivitäten dann Vorschaubilder angezeigt bekommt von den Aktivitäten, sodass man ganz genau weiß, wie es aussieht. Also wenn man nicht nur nach Namen gehen möchte. Das ist sehr schön geworden. Und es kommt da noch mehr. Also es ist da noch ganz viel mehr drin, was vor allen Dingen dann auch dafür sorgen soll, dass Aktivitäten mehr genutzt werden. Weil momentan ist die Implementierung ja eine Reimplementierung in schöner von dem, was man in Plasma 4 so kennt. Aber man erwischt sich dann doch, dass man das nicht so häufig nutzt, sondern viel häufiger dann virtuelle Arbeitsplätze oder sowas benutzt, also virtuelle Desktops benutzt. Und das soll jetzt miteinander so ein bisschen integriert werden, ist zumindest eine der Visionen, dass man halt irgendwie, das Feature kennt man ja vielleicht aus Plasma 4, da war es so eher so ein Hack, dass man dann Aktivitäten auf verschiedenen virtuellen Arbeitsflächen hatte. Das soll jetzt wirklich ausgebaut werden zu so einem Feature, so dass man wirklich nicht mehr virtuelle Arbeitsflächen wechselt, sondern wirklich Aktivitäten dann wechselt, aber dass es sich genauso anfühlt, wie virtuelle Arbeitsflächen wechseln. Und jede Aktivität oder jede virtuelle Arbeitsfläche soll dann halt eben die Funktionen von einer Aktivität bekommen. Beispielsweise, dass das dann auch einschläft, wenn ich das längere Zeiten lang nicht benutze und die Ressourcen einfach brauche. Oder dass, wenn ich da drauf gehe, dann automatisch dann die Fenster und Anwendungen wieder hochfahren, die ich vorher darauf laufen hatte. Und Ich finde, das ist eine sehr interessante Idee, das zumindest mal so zu probieren. Und wir werden das sicherlich auch verlinken. Da gibt es einen sehr interessanten Blog-Eintrag, der das Ganze dann nochmal etwas genauer beschreibt, wie das Ganze dann aussehen soll oder einer der möglichen Szenarien, was aus Aktivitäten werden kann. Momentan aber immer halt noch eine sehr gute Funktion, wie in Plasma 4 im Grunde genommen funktioniert, genauso wie in Plasma 4, ohne große Schwierigkeiten, ein bisschen was aufgehübscht.
Ja, dann, also ich meine, wenn man startet, sieht man schon so ein bisschen, dass alles anders aussieht, und beim Herunterfahren dunkelt auch plötzlich alles ab und sagt hier, du hast noch irgendwie 30 Sekunden Zeit, und dann beende ich mich. Also so neue Overlay-Menüs, weiß nicht, sieht nett aus.
Ja, ist einfach nur ein Design-Feature. Das, da hat sich nichts Großes getan, aber ich finde es jetzt so ein bisschen, gerade für den Einsteiger so ein bisschen ist es prägnanter, sagen wir mal so, weil dann nicht nur der Hintergrund ausfadet und dann so eine kleine Box kommt und dann hast du da abbrechen und herunterfahren, sondern dann hast du da wirklich so ein riesengroßes Banner, dann läuft da so ein Timer-Code, in 30 Sekunden wird runtergefahren und du hast dann zwei große Knöpfe zentral mitten auf dem Display und der Rest wird halt eben durch das Theming ausgeblendet und die Buttons werden eingeblendet so ein bisschen. Und dadurch wirkt das halt alles viel eher danach, dass man da jetzt irgendwie was tun sollte.
Ja.
Ja, sehr schön ist, dass jetzt in Plasma 5.3 ist es zumindest mit eingeflossen, jetzt auch die Möglichkeit besteht, in den Systemeinstellungen direkt das Touchpad zu konfigurieren.
Das war vorher so ein
extra, da gab es ja auch unterschiedliche Versionen. Das heißt, wenn, je nachdem, welche Distribution man da eingesetzt hat, hat die vielleicht eine andere Version benutzt und dann hatte man ein anderes Touchpad-Konfigurationsgedönse und bei dem einen konnte man vielleicht das einstellen, bei dem anderen das, aber man hat bei beiden das nicht immer die identischen Features gehabt. Und das ist jetzt anders, das soll jetzt in Plasma 5.3, soll das im Grunde genommen das, was man aus Plasma 4 her kennt, das die meisten Einstellungsmöglichkeiten hatte, soll jetzt in Plasma 5.3 mit integriert werden, ist auch schon in der Beta drin und bietet dann halt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für sein Touchpad. Da kann man also alles Mögliche konfigurieren, was passieren soll, wenn man mit 3, 4, 5 Fingern auf dem Touchpad rumdrückt, was da passieren soll, oder 2 Finger scrollen, die ganzen Gesten, die man so kennt, die man da machen kann, und das Touchpad ausschalten, wenn man tippt oder solche Geschichten, das lässt sich dort alles konfigurieren. Und es ist super, dass es jetzt zentraler Bestandteil ist von Plasma, so dass das dann auch in Zukunft weiterentwickelt wird für eben neue Touchpad-Generationen und dass man dann nicht irgendwie auf eine Drittanbieter-App angewiesen ist.
Genau, also das ist das, was ich mit am meisten verwendet habe, einzustellen, dass wenn man tippt, dass halt das Touchpad dann ausgeschaltet wird. Das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion, dass man nicht da immer hin und her rutscht. Ja, gut, wenn das auch kommt. Dann neues Software Center, was zumindest bei OpenSUSE nicht der Fall ist, Munon.
Ja, Munon,
aber bei allen anderen ist es jetzt so irgendwie das neue Update-Dings-Teil. Such-App-Store-mäßige, weiß ich nicht, wie nennt man das?
Ja, Software Center würde ich es nennen. Ganz einfach. Also da, wo man seine Software kriegt.
Das mache ich
auf der Kommandozeile. Vorher hat man es Paketmanager genannt, jetzt ist es aber in aufgehübscht. Das ist quasi, ja, okay. Das
ein,
ist
ein schöner Pac-Man.
Genau. Ja. Muon ist glaube ich, es kam aus Kubuntu oder wurde dort vor allen Dingen maßgeblich entwickelt, hatte dann so ein apt-Backend, um halt eben auf Debian und Ubuntu laufen zu können, und ist aber jetzt mittlerweile auch weiterentwickelt worden, und Muon hatte auch das Software Center, das nannte sich Discover, und das war eines der schönsten Software Center, die ich so bisher gesehen habe, zumindest in der KDE-Welt, weil es halt sehr hübsch, auch in Kurmel geschrieben übrigens auch, sehr hübsch eben Software angeboten hat, mit großen Vorschaubildern, mit Reviews und Ratings, und es sah halt nicht so altbacken aus wie das Ubuntu Software Center beispielsweise, was dann durch ellenlange Liste dann einem angeboten hat, verschiedene Software einer bestimmten Kategorie, sondern hier war es wirklich mit Vorschaubildern, mit Ratings, und das ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man da Software runterlädt. Und das wird jetzt weiterentwickelt und ist jetzt auch mit Bestandteil von Plasma geworden, beziehungsweise soll Bestandteil von Plasma werden. Eigentlich seit Plasma 5.2 mit dabei, aber wird wahrscheinlich wohl eher in den KDE Applications drin sein, gehe ich von aus. Und das, was in Plasma mit eingebunden ist, ist eventuell dann die Möglichkeit, die verschiedenen Themes, Icon-Themes, Fensterdekorationen und so weiter und so fort einfach runterzuladen. Das war ja auch schon immer Bestandteil. Hot New Stuff.
Ja.
So hieß es, glaube ich. Get, und da hatte get man dann
Hot New Stuff.
Ja, ja, oder Get so. Hot New Stuff, genau. Und das ist halt, da hatte Muon auch schon sowas und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass Muon jetzt dafür verwendet wird, zumindest in Teilen dafür. Das Schöne ist, man hat sich jetzt, und das ist das Interessante, wie bei GNOME, weil GNOME hat ja auch sich sein eigenes Software Center einfach auserkoren und das basiert auf PackageGit, damit es möglichst auf allen Distros läuft. Man hat jetzt das Gleiche gemacht bei Plasma und gesagt, okay, wir wollen das Schönste, was wir haben, ist Muon. Wir wollen das als unser zentrales Software Center weiterentwickeln und nehmen das quasi unter die KDE-Fittiche. Und das ist jetzt auch ausgestattet mit einem Package-Kit-Backend, so dass es auf fast allen, im Grunde genommen allen Distributionen im Grunde genommen eingesetzt werden kann. Ich glaube, nur Arch Linux hat da so ein bisschen ein paar Probleme mit Package-Kit.
Ja, das haben sie gedroppt. Sie haben es jetzt rausgenommen. Du könntest dir Package-Kit höchstens selber bauen und dann ist es halt auch kaputt. Also es maintaint halt gerade keiner und deswegen ist es rausgeflogen. Es ist halt nur noch im Auer drin und alles, was auf Package-Kit setzt, funktioniert nicht mehr.
Es wird sicherlich bald wieder irgendwie kommen, weil GNOME, Plasma und viele andere das jetzt benutzen, dann macht es einfach Sinn, das damit reinzupacken. Es ist halt eben das universale Paketmanagement-Tool.
Ja, muss ich halt einen Maintainer dafür finden. Sonst
macht es halt keiner. Wird es bei Pac-Man bleiben.
Genau.
Ja, auf jeden Fall, Muon wird auf jeden Fall sehr groß. Das kann ich jetzt schon sagen, weil ich weiß, dass die Version jetzt gerade auf KDE Frameworks 5 portiert wird, auf die neuen QML-Geschichten. Und da arbeitet man natürlich sehr stark dran, das dann weiterzuentwickeln. Es gibt Backends jetzt auch für dieses AppStream-Projekt. Also es war ja diese Zusammenfassung zwischen verschiedenen Distributionen, die ein Software Center machen wollen. Da hat man ja eigentlich relativ wenig von gehört, aber die haben im Hintergrund doch sehr stark schon daran gearbeitet. Und es gibt eine AppStream-Bibliothek, die halt eben die verschiedenen Ressourcen dann zusammenbindet. Ich glaube, es waren Screenshots und Beschreibungen von Programmen von Debian oder sowas, die man benutzt hat und ein paar andere Informationen von OpenSUSE und so weiter und so fort. Und das klatscht man alles zusammen, um halt eben das Beste in Sachen Software Center dann oder als Ressource für Software Center dann bereitzustellen. Und das kann halt eben Huron auch. Und das wird halt mit der KF5-Portierung dann doch nochmal in Deuten besser sein als das, was man mit Muon Discover jetzt auch schon auf Plasma 4 so sieht.
Ja, also ich habe jetzt Muon noch gar nicht gesehen, also außer mal in der Kubuntu-Variante irgendwann mal. Wie gesagt, bei OpenSUSE ist es gar nicht dabei, weil die ja ihr eigenes Zeug machen.
Das ja. Kommt halt noch alles. Das kommt noch. Muss erstmal fertig werden. Dann wird das da auch aufschlagen.
Meinst du? Schauen wir mal. Dann SysTray sieht anders aus.
Ja, da gibt's halt ein neues, komplett neues SysTray. Man hat im Grunde genommen alles Altes über Bord geworfen und man merkt das direkt schon, wenn man sich beispielsweise den Clipboard Manager Clipper anklickt und so weiter und so fort. Das öffnet jetzt nicht so ein ganz normales Qt-Menü, sondern das öffnet jetzt so einen richtigen Plasma-Dialog, in Plasma gethemten Dialog. Das fällt einem auch wirklich auf, dass dann sehr viel dort geändert worden ist, auch an den Standard-Widgets, die in dem Tray eingebunden sind. Wenn man da beispielsweise auf irgendein Widget, was aktiv ist, klickt, weil nur die aktiven wirklich im Tray angezeigt wird, dann bekommt man nicht nur diesen aktiven angezeigt, beispielsweise das Netzwerkmenü, sondern kriegt dann auch vielleicht die inaktiven angezeigt links in so einer Spalte im Grunde genommen und man kann dann die Icons auch direkt anklicken und sich dann durch die verschiedenen Menüs klicken, auch der inaktiven Apps oder Widgets im Tray. Das ist sehr schön gemacht und das sorgt für mehr Ordnung und ist besser als eben dieser komische Pfeilbutton, wenn man draufgeklickt hat und dann sah man dann so ellenlange Liste von inaktiven oder versteckten Tray-Icons. Das ist halt also jetzt nicht mehr der Fall, sondern das ist jetzt besser und schöner gelöst. Und man kann auch zwischen den verschiedenen Icons dann besser wechseln. Und es ist wirklich sehr gut integriert in Plasma. Und das merkt man dann, wenn man die Tray mal benutzt.
Ja, noch ein paar schöne Sachen. Akkuüberwachung sieht ein bisschen besser aus, sagt der mehr.
Ja, die Akkuüberwachung ist ja auch jetzt in der Tray und die ist sehr schön geworden, weil die nicht nur eben, ich glaube, bei der alten Version war es so, du hast dann gesehen, dein Akkustand, konntest dann noch irgendwie den Bildschirm hoch und runter regeln und das war es im Grunde genommen fast auch schon. Bei Plasma 5 ist es so, dass du jetzt noch mehr hast. Du hast jetzt auch, wenn du eine Bluetooth-Maus oder sowas hast, dann siehst du den Akkustand der Bluetooth-Maus angezeigt. Du hast die Möglichkeit, wenn du beispielsweise eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung hast, die Hintergrundbeleuchtung hoch oder runter zu drehen von der Tastatur, was sehr schön ist. Aber du siehst vor allen Dingen, und das ist sehr gut, dass es integriert worden ist. Das ist sogar sehr, sehr gut, dass es integriert worden ist, weil das, glaube ich, der einzige Desktop ist, wo das vernünftig integriert ist. Dass wenn du jetzt einen Chromium laufen hast und du startest dort ein Video in HTML5 beispielsweise, YouTube-Video oder sowas, und du hast irgendwie vorher eingestellt, okay, nach 10 Minuten soll mein Bildschirm ausgehen, dann sendet Chromium jetzt einfach dem Plasma 5, okay, ich spiele jetzt gerade ein Video ab, mach diese Standby-Funktion fürs Display aus. Und damit du das natürlich einstellen kannst, auch wie es halt eben bei KDE oberste Prämisse ist, hast du halt die Möglichkeit auch zu sehen in den Akkueinstellungen, was für ein Programm jetzt den Standby des Bildschirms verhindert. Und dann würde dir angezeigt werden, okay, Chromium verhindert jetzt gerade, dass dein Bildschirm in Standby geht, weil dann Video abgespielt wird. Und du hast dann auch die Möglichkeit, das Ganze zu konfigurieren, was sehr schön und fein ist. Das ist also wirklich eines der besten Features. Ich weiß, bei GNOME und bei Unity kann man sich, glaube ich, so ein Programm nachinstallieren. Wie hieß es? Kefine, glaube ich, hieß es, mit C geschrieben, was dann Ähnliches macht. Aber das ist halt eben so ein Add-on für den Desktop und das ist nicht so richtig integriert in den Desktop. Und das ist hier jetzt in Plasma 5 dann doch durchaus besser gemacht und viel, viel besser als eben so eine externe Anwendung, weil das zentraler Bestandteil eben des Desktops ist und das ist wirklich sehr, sehr gutes Feature. 2 Daumen nach oben dafür.
Ja, okay, das habe ich noch gar nicht gemerkt, aber gut, dass du darauf hinweist. Also das ist natürlich eine nette Funktion. So muss es ja auch eigentlich sein. Ne? Wenn ich ein Video abspiele, will ich halt nicht, dass das Ding einfach sich schlafen legt.
Genau.
Weil da sitzt man halt davor und macht halt, tippt man halt nicht rum gerade. Sehr schön, sehr schön. Ja, Sachen, die man nicht so merkt, fast alles ist in QML geschrieben. Sieht halt jetzt auch schöner aus, auf Qt 5 portiert, in QML geschrieben. Ja.
Und ja, hier und da merkt man das eventuell, weil, sagen wir mal so, die Übergänge, wenn man so durch ein Menü tippt oder sowas oder in den Systemeinstellungen von einem Reiter zum nächsten springt, die sind schon ein bisschen was verspielter. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle und das ist halt ein Hinweis dafür, dass da einer QML eingesetzt hat, weil es in QML halt so einfach geht, mit 2, 3 Zeilen eine Animation zu machen, dass man das an allen Ecken und Enden dann doch merkt bei Plasma, dass da viel mehr animiert ist.
Ja. Gut, dann sind wir zumindest mal so durch die Neuerungen durch. Hat doch länger gedauert, als ich das gedacht hätte, dass wir tatsächlich so lange über die Neuerungen reden.
Das sind dann nur die offensichtlichen Neuerungen. Ich will ja nicht darüber reden, was es da im Hintergrund noch alles gibt. Also ich kann da nur sagen, neues Plasma SDK und Plasma Theme Exporter für die Leute, die vielleicht so ein Plasma Theme machen wollen. Oder was da alles an Entwicklung noch reingesteckt wird für die Leute, die jetzt Anwendungen entwickeln wollen. KF5 haben wir noch gar nicht besprochen, sondern nur, wir sind ja rein bei der Oberfläche Plasma 5 quasi geblieben und ein paar Anwendungen.
Genau. Ja, also man merkt auch dadurch, dass sie es jetzt so aufgeteilt haben und nicht gleich alle Distributionen, hey, hurra, KDE 5, was, wie wir natürlich wissen, nicht KDE 5 heißt, aber trotzdem, sei es drum, ich sag nochmal KDE 5, plötzlich auf KDE 5 umgestiegen sind. Sie haben so ein bisschen das vermieden, was halt beim Umstieg auf KDE 4 passiert ist, nämlich, dass da viele Leute auf die neue Version aufgesprungen sind, obwohl sie noch nicht fertig war. Ja, hier jetzt gerade auch, dass die KDE Applications ja noch größtenteils einfach neu oder weiterentwickelt werden, aber halt immer noch eigentlich KDE 4 Applikationen sind Und das vermeiden sie so ein bisschen. Und trotzdem gibt es jetzt immer mehr Distributionen und die ersten Distros fangen jetzt langsam an, obwohl KDE 5, also Plasma 5 ja schon eine Weile da ist.
Plasma 5.
Ja,
sag
genau.
Nicht das böse Wort. Ja, sonst wiederholt das irgendjemand.
Sonst immer. Wir packen es trotzdem in die Shownotes, dass die Leute, die KDE 5 suchen, uns finden. Egal.
Oh, also, das wird böse Kommentare aus dem KDE-Lager geben, befürchte ich.
Ich kann ja auch nichts dafür. Sie hätten einfach nur, weiß ich auch nicht. Also ich meine, ich habe auch einen schönen Blogpost gelesen. Microsoft baut ja auch sein Betriebssystem Windows und deswegen nennen wir uns ja auch KDE für die Community oder den Hersteller in Anführungsstrichen und was weiß ich, Plasma ist halt dann der Desktop und so. Verstehe ich alles, aber irgendwie hat man sich's einfach angewöhnt und es ist schwierig, da rauszukommen. Für mich war halt immer KDE der Desktop und das ist es ja jetzt nicht mehr. Und das wird wohl noch ein paar Generationen dauern. Vielleicht die Kinder oder so, die werden das dann richtig sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir das angewöhnen werde. Schau mal. Zum Glück habe ich mir ja schon dieses SC, dieses Software Compilation, irgendwie überlebt. Ja, man hat es gar nicht so richtig gemerkt. Und jetzt ist schon wieder neu. Naja, gut, also Distribution, die jetzt wahrscheinlich demnächst mit Plasma 5 rauskommen. Kubuntu, da kennst du dich aus, benutzt
Kubuntu
du?
Kubuntu 15.04 ist ja, steht ja quasi vor der Haustür, wird ja im April rauskommen. Also jetzt ist es noch nicht draußen, aber es kann sein, dass wenn wir die Folge online stellen, dass es auf einmal auch schon draußen ist in der finalen Version. Nee, also Kubuntu 15.04 wird Plasma 5.2.2, glaube ich, verwenden, einsetzen, wenn es rauskommt. Und da kann man also schon mal reinschnuppern. Das wird schon eine sehr solide Version sein, die durchaus funktioniert und die vor allen Dingen so Vanilla wie möglich ist. Das heißt, man kriegt kein neues Theme irgendwie aufgedrückt, extra ein Kubuntu-Theme oder sowas, sondern man kriegt tatsächlich das Plasma 5 Design Breeze nackt, wie es eben daherkommt. Und das wird auch mit vielen weiteren Anwendungen so sein. Und Kubuntu hat sehr viel optimiert, weil Plasma 5 das ein oder andere Mal natürlich, je nachdem, was man für eine Qt-Version oder für eine KDE Frameworks-Version einsetzt, dann hier und da Problemchen macht, auch in der Darstellung auf verschiedenen Grafikkarten. Deshalb wurde da auch eine ganze Menge optimiert, für dass das Ganze dann ein abgestimmtes Design hat und dann alles möglichst so gut wie möglich dann funktioniert. Ja, OpenSUSE wird wahrscheinlich beim nächsten Release dann auf Plasma 5 setzen. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, Ende des Jahres erst. Dann wird man schon bei Plasma 5.5 oder 5.6 oder sowas sein. Dann wird das sowieso eh schon stabil sein. Ja, zu Arch Linux kannst du ja was sagen. Du hast es ja bei dir auf Arch ausprobiert.
Ja, ich kann auch noch was zu OpenSUSE sagen. Also bei OpenSUSE hast du auch in der 13.2 die Möglichkeit, KDE 5 mitzuinstallieren. Also du hast die Auswahl schon, ob du KDE 4 oder KDE 5 nehmen, also ja, Plasma 5, sorry, nehmen möchtest. Dann tut natürlich die KDE 4 die KDE SC4 nicht mehr richtig, weil da gibt's ja Konflikte zwischen. Also man muss sich entscheiden und in der ersten Variante war das ein 5.1 natürlich noch, Plasma 5.1 und da hat eine Menge nicht funktioniert. Ja, das war das, was ich vorhin auch gesagt habe, Kai Screen, Holly Waldfee war halt nicht da und dann kann man sich natürlich das Repository freischalten, wo die neuen Varianten dann reinkommen und da ist halt Plasma 5.2 auch drin.
Tumbleweed sogar, im Grunde.
Die ja, Tumbleweed gibt's ja auch gar nicht mehr. Das ist doch. Ja jetzt alles mit, nee, das ist Tumbleweed und Factory sind eins geworden.
Ja, aber es heißt dann immer noch Tumbleweed.
Und ja, aber trotzdem für die 13.2 gibt es ein extra Repo, wo das aktuelle KDE Plasma 5 Release drin ist. Und es gibt nochmal extra ein Repo, wo der aktuelle Git-Stand auch drin ist. Der wird irgendwie nachts einmal gebaut. Also wer ganz heiß drauf ist, auf Sachen, die vielleicht eventuell nicht funktionieren, aber dafür living on the edge, kann sich auch immer den aktuellsten Snapshot installieren auf OpenSUSE.
Da hast du was Gutes erwähnt, weil Kubuntu hat ja sowas auch. Die haben sogar, ich glaube sogar Weekly ISOs, wenn nicht sogar Daily ISOs. Das Ganze nennt sich KCI, Kubuntu Continuous Integration. Und da haben sie halt auch eben die Git-Snapshots von Plasma 5 und dann kann man kann sich dann auch die ISOs runterladen, die da täglich, glaube ich, gebaut werden. Oder ist, glaube ich, unterschieden nach täglichen gebauten Versionen und weekly gebauten. Die weekly haben so meist den Eindruck bei mir hinterlassen, dass die stabiler sind als die Daily Builds. Aber muss man, kann man auf jeden Fall auch testen, werden wir auch verlinken.
Genau. Wenn ihr nicht bis dahin eh die 15.04 einsetzt und es eh völlig egal ist. Und die total, total stabil ist. Gut, Arch Linux kann man einfach mit Pacman Plasma installieren und dann merkt man, oh, auch hier habe ich Konflikte mit meinem alten Desktop, wenn ich vorher KDE eingesetzt habe. Die Sachen sollte man dann halt runterschmeißen, die KDE 4 Workspaces. Und dann kann man Plasma 5 draufhauen. Und ja, merkt dementsprechend auch, dass man, ups, ein SDDM braucht und dass man den konfigurieren muss und dass der plötzlich auf TTY 1 läuft und alles ein bisschen neu ist. Und ich hatte unter Arch Linux doch ein paar mehr Probleme und deswegen ist es immer noch nicht, habe ich das nur auf so einem Laptop, den ich gerade nicht verwende. Und mein Hauptrechner ist tatsächlich immer noch ein KDE SC4. Wo waren wir? 12, 11, 13, ach, egal. Also die letzte KDE 4er-Version quasi. Die lief halt gut genug und die läuft immer noch gut genug. Also ich habe tatsächlich noch nicht mein Standardsystem auf meinem Hauptrechner mit Arch Linux von, ja, auf Plasma 5 umgestellt. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Es geht, man kann es einfach mit Pacman installieren und ja, ich hatte halt gerade mit SDDM am Anfang mal ein paar Probleme und dann gar bei der ersten Version hatte es ja auch noch die Probleme mit den Trays, dass die alten ja gar nicht angezeigt wurden, ja, also dass fremde Sys-Trays überhaupt gar nicht angezeigt wurden. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz ein paar Worte zu sagen. Das ist jetzt irgendwie ja besser geworden, aber so die, ja, weiß ich nicht, was benutzt man, vielleicht Skype oder irgendwas, oder bestimmte Programme hattest du halt plötzlich nicht mehr im Sys-Tray, die haben halt gar nichts mehr angezeigt, weil sie da einiges geändert haben im Plasma. Vielleicht kannst du da noch kurz zu so sagen,
ja, was da passiert ist. Ja, die haben den alten X-Embed Code, der für die Trays verwendet worden ist, ein furchtbarer Code, den will keiner eigentlich im Grunde genommen benutzen, sondern die haben die verschiedenen Desktops einfach nur benutzt, weil er halt da war. Sehr, sehr furchtbarer Code, den hat man jetzt rausgeworfen. Da gibt's auch einen Blog-Eintrag von Martin Kreslin, den Hauptentwickler von Kwin, der dann das Ganze nochmal erklärt, ist schon was älter, der Blog-Eintrag von letztem Jahr, der da das Ganze nochmal erklärt, warum man eben in diesem Sys-Tray bei Plasma 5, hier damals noch Plasma Next genannt, warum man diesen X-Embed-Code rausgeworfen hat. Man setzt jetzt auf den neueren Code, den man auch kennt von beispielsweise Unity, aber auch von der auch bei GNOME eingesetzt wird. Und für die, eigentlich im Grunde genommen für alle modernen Anwendungen, die immer noch auf X-Embed setzen, die haben es nicht verdient, modern genannt zu werden, sondern die müssten halt eben auf die neue Technologie dann setzen für die Tray-Icons. Das ist für Qt-Anwendungen kein Problem. Da gibt's die sogenannte SNI-Bibliothek für Qt, die ermöglicht es beispielsweise den ganz normalen Qt-Anwendungen wie Skype, Radio Tray und anderen Tray-Anwendungen, dass sie halt in der Tray weiter funktionieren und laufen. Man muss halt nur darauf achten, wenn man das selber nachinstallieren möchte und gerade auf einer Distro ist, die das nicht standardmäßig ausliefert, wie Kubuntu, Netrunner oder OpenSUSE, dann sollte man tunlichst darauf achten, dass wenn man eine 32-Bit-Version von Skype installiert, dann braucht man auch eine SNI Qt aus der 32-Bit-Version. Also für die Leute, die 64-Bit standardmäßig einsetzen. Ja, das ist im Grunde genommen alles. Ansonsten sollte das in Zukunft keinerlei Probleme machen, weil die meisten Anwendungen tatsächlich dieses alte X-Embed wirklich gekickt haben auch und das nicht mehr benutzen, weil das einfach zu eingeschränkt ist. Und mittlerweile haben ja auch fast alle diesen Unity-Support eingebaut. weil es halt eben dank Ubuntu einer der größten Distros ist und deshalb wollen die ganzen App-Anwender natürlich, dass das da auch ordentlich funktioniert. Und dann sollte es kein Problem sein, dass das dann auch unter Plasma 5 läuft.
Ich hatte trotzdem noch ein paar andere Probleme. Es kann sein, dass es noch bei Plasma 5.1 war, dass der teilweise gesagt hat, ich kann kein Sys-Tray machen, tschüss. Also, dass eine Applikation einfach gestartet ist und sein Sys-Tray schon haben wollte, bevor der komplette Plasma-Desktop mit allem geladen war und überhaupt gesagt hätte, hier gäbe es die Möglichkeit. Nämlich, nachdem man die Applikation dann nochmal per Hand gestartet hat, ging es dann nämlich plötzlich. Bloß beim ersten Mal hat sie gesagt, nö, finde ich nicht, kann ich nicht, tschüss. Auch ein komischer Bug. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob der bei 5.2 immer noch vorhanden ist. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen. Aber trotzdem, Trace war so eine Sache, so eine Stolperstelle gerade am Anfang. Naja, gut, hätten wir Kubuntu, OpenSUSE, Arch Linux. Ich habe nochmal KOS ausprobiert. Also, ja, es klingt komisch, Chaos. Also K wie Konrad und dann AOS, ne? Nicht das
also komplette. Chaos.
Ja, genau, nicht das Chaos, sondern das andere Chaos. Ist bloß komisch, wie man es schreibt, aber es spricht sich natürlich lustig. Und es war halt eine der ersten Distributionen, die mit Plasma 5 rauskam und so eine spezielle KDE-Distro, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat und jetzt, ja, wie gesagt, schon seit Februar oder sowas komplett auf KDE Plasma 5 setzt und gerade zum Ausprobieren Live-CD reinhauen, mal starten, das ist eine schöne Möglichkeit, mal zu sehen, wie das aktuelle Plasma 5 halt aussieht und funktioniert und war zum Beispiel in der letzten Linux-User drin, also wer die Zeitschrift liest, der hat vielleicht schon eine Chaos Live-CD zu Hause und kann sie einfach mal reintun und gucken und sich ohne viel Zutun einfach mal ein bisschen umschauen, wie das, ja, wie Plasma 5 gerade so aussieht und funktioniert. Jo.
Ja, dann gibt's noch eine Distribution, bei der ich sehr aktiv bin.
Ach, sagst du nicht.
Netrunner. Die Version 15 kommt auch, war auch einer der ersten Distros, die mit Plasma 5 daherkam. Auch einer der ersten Distros, die Plasma 5.2 auch direkt mit dabei hatten. Und das ist im Grunde genommen, das zeigt im Grunde genommen, wenn man sich die Version 14 anschaut, da ist noch Plasma 4. Und wenn man sich die Version 15 dann anschaut, außer dem Hintergrundbild, was jetzt da so geteilt, geändert worden ist, zeigt es, was möglich ist, weil im Grunde genommen, wenn man updatet oder wenn man ganz normal auf die 15. Version installiert, fällt es einem kaum auf, dass man jetzt auf einmal bei Plasma 5 ist, weil im Grunde genommen fast alles genauso aussieht wie bei der 14. Version. Und das ist quasi vielleicht auch so ein bisschen ein Proof of Concept gewesen, was so zeigen soll, ja, man kann einen Übergang zu Plasma 5 auch so schaffen, dass das der Nutzer fast gar nicht merkt, außer dass das System schneller wird. Man merkt dann an der einen oder anderen Stelle aber doch noch, dass da ein bisschen was Probleme hier und da auftauchen könnten. Also Grafikkartentreiber, wenn man da mit proprietären rumexperimentiert, sollte es am besten laufen. Wenn man mit den offenen Treibern rumexperimentiert, dann kann es Probleme geben. Hier und da, aber ansonsten ist das halt auch ein solides Release, basiert auf Ubuntu Utopic Unicorn, das heißt Version 14.10, das heißt, man kriegt dann auch eine relativ stabile Softwarewelt. Kommt allerdings nicht mit irgendwelchen Updates daher, das heißt, wer nur mal jetzt ein stabiles Plasma 5 ausprobieren möchte, das jetzt mit einem Update nicht irgendwie kaputt gemacht werden kann durch irgendwelche Daily Builds oder komische Updates. Bei Kubuntu fällt mir gerade ein, dass ich gestern, glaube ich, ein Update gemacht habe und dann hat die Suche nicht mehr funktioniert zum Beispiel. Ist noch eine Beta-Version, aber kann halt passieren. Der kann halt eben Netrunner 15 mal ausprobieren. Kommt halt eben mit Plasma 5.2. Da gibt's aber dann keine Updates jetzt auf Plasma 5.3 oder sowas, sondern das bleibt bei dieser stabilen Version, die da ausgeliefert worden ist. Ja, und dann recht spannend vielleicht für diejenigen, die dann doch so ein bisschen Arch Lite haben wollen, will ich mal sagen. Die können sich Manjaro anschauen. Die setzen auch sehr stark, haben jetzt auch Plasma 5 mit drin und kriegen ja ihre ganzen Pakete auch aus Arch Linux, aber setzen sie ja auf das, wir gucken da einmal drüber und stellen sicher, dass das stabil ist und machen dann so, glaube ich, auch monatliche Snapshots. Und dann hat man so ein bisschen die Gefahr vermindert, dass man sich den ganzen Desktop auf einmal zerschießt mit einem Update. Und deshalb kann man sich das da auch so ein bisschen anschauen bei Manjaro. Vielleicht ein guter Kompromiss zwischen immer den besten, neuesten, heißen Scheiß haben, aber dabei nicht irgendwie mir die Knochen brechen oder sowas. Ist, glaube ich, Manjaro ein guter Kompromiss.
Ja. Also ich habe Manjaro nie ausprobiert, weil ich halt schon schon bei Arch war, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich habe auch gesehen, bei Chaos setzt zumindest Pac-Man ein. Ich weiß nicht, was sie dann noch so machen, aber zumindest den Teil haben sie sich auch von Arch geklaut. Ja, das waren zumindest so die Distributionen, die wir einsetzen oder die, wo wir wissen, dass da Plasma 5 zum Einsatz kommt und ihr ausprobieren könnt. Ja, vielleicht noch so ein paar Probleme, die wir hatten. Die meisten haben wir schon gesagt. Trace, K-Screen, du hattest noch irgendwas mit Akunadi und Carmail.
Ja, also für die Leute, die das benutzen, also Akunadi, Carmail, Contact, diese ganze Pimsuit-Geschichte, die ist noch nicht portiert worden auf KDE Frameworks 5 und dadurch natürlich auch nicht mehr so richtig integriert in Plasma 5. Das heißt, wer das vielleicht gewohnt war, in Contact dann einfach im Kalender dann seine Einträge zu machen und dann nicht Contact offen zu haben, sondern ganz einfach in seinem Panel auf die Uhr zu klicken und den Kalender dann zu sehen und dann zu sehen, okay, das sind meine nächsten Termine oder sowas. Die Integration fehlt da noch. Das heißt, da muss man noch ein bisschen was warten, bis das mit integriert wird, bis eben Akunadi, Carmail, Contact das Ganze auch portiert worden ist, mit Plasma 5 verzahnt worden ist und KDE Frameworks 5 einsetzt, dann wird das dann auch funktionieren. Das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, für die Leute, die sowas einsetzen wollen, die müssen darauf noch verzichten und warten. Dann gibt's noch hier und da einige Plasmoids oder Widgets, die einfach nicht portiert worden sind, weil die müssen portiert werden. Also man kann die alten nicht einfach einsetzen, weil sie noch auf Qt Quick 1 laufen und einige Komponenten eben verwenden, die bei Plasma 5 nicht mit dabei sind. Und dazu zählen vor allen Dingen die Wetter-Widgets. Das sind so die Widgets, die mir als erstes eingefallen sind, aber sicherlich noch viele andere kleine Widgets, die man bei kdelux.org oder kdeapps.org einfach runterladen konnte. Die fehlen einfach noch, die sind einfach noch nicht portiert worden für Plasma 5. Und die wichtigsten sind halt eben diese Wetter-Widgets, weil die sonst, glaube ich, auch immer Bestandteil waren von Plasma 4 oder zumindest in den Extras mit drin waren.
Ja, ja, wenn man ein neues Widget hinzufügen will, also die da mitgebracht werden, da sind schon einige, aber wenn man dann auf Runterladen klickt, also bei, ach, wie auch immer das jetzt heißt, den App Store halt, get new hot stuff, wie es früher hieß. Also immer die Auswahl ist sehr besprengt, da sind irgendwie 5, 6 Sachen, die man runterladen kann zurzeit. Da merkt man, dass einfach noch sehr, sehr viel nicht angepasst ist. Und bei mir, das war halt auch eine Stelle, wo zumindest mein Plasma immer wieder abgestürzt ist. Wenn ich gesagt habe, ich will neue Widgets adden, ist mir also selbst 5.2 mehrfach einfach kurz abgekachelt. Ohne dass ich jetzt debuggt hätte, was da los war, weil es jetzt noch 1, 2 Stunden vor der Sendung war, dass ich das tatsächlich mehrfach gemacht habe, nochmal ein paar Sachen hinzugefügt und gesehen habe, was ist jetzt schon wieder los? Also ja, auch 5.2, selbst wenn es für den täglichen Einsatz schon brauchbar ist, hat doch noch ein paar Probleme. Also gerade auch, ja, ich benutze auch, wenn ich auf den Kalender klicke, will ich auch meine ganzen Termine sehen. Auch das ist zurzeit quasi noch ein No-Go, warum ich auch noch nicht gewechselt bin. Aber wie wir gemerkt haben, könnt ihr es ja schon mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich habe auch noch ein ganz komisches Problem mit meinem Car-Wallet, zumindest unter OpenSUSE jetzt, dass zwar alle normalen Programme mein Passwortspeicher aufmachen können, so der Chrome und Telepathy und was auch immer, die können da alle drauf zugreifen. Aber wenn KDE D5 kommt und das WLAN-Passwort zum Beispiel eintragen will oder haben will, dann sagt er immer, nö, Passwort ist falsch. Und obwohl das Passwort richtig ist, weil alle anderen machen mit diesem Passwort auch meinen Schlüssel richtig auf. Da habe ich auch noch nicht verstanden, wo das Problem ist. Vielleicht muss ich nochmal mein Car-Wallet komplett löschen und neu importieren oder sowas. Das ist jedenfalls auch ein sehr, sehr seltsamer und nerviger Bug, dass es bei den alten Applikationen komplett geht und zumindest die WLAN-Sache da Probleme hat.
Schade, ja, das Problem hier dran liegt, dass das so ein bisschen Mischmasch ist zwischen dem alten System und dem neuen, weil im Grunde genommen hast du zwei Car-Wallets installiert. Das eine ist das normale Car-Wallet aus KDE4-Lips-Zeiten im Grunde. Und deshalb funktionieren die alten Apps ohne Probleme, weil die darauf zugreifen. Und das neue ist halt eben das Car-Wallet 5. Und das ist auch teilweise in Plasma mit integriert und ist natürlich noch in Entwicklung befindlich, hat jetzt auch noch neue Backends dazu gewonnen. Ich glaube, es gibt jetzt auch ein GPG-Key-Backend und so weiter und so fort.
Was auch nicht funktioniert hat bei mir, aber.
Das funktioniert nicht immer so ganz. Ja. Ist noch nicht so ausgereift, dass man sagen könnte, okay, das würde ich jetzt zu 100% nutzen. Also das, was ich und was viele auch voreingestellt einfach benutzen, auch Netrunner benutzt das, ist einfach ein leeres Wallet. Oder ein leeres Passwort für das Wallet, so dass dann die Passwörter gespeichert werden, aber das ist dann nicht irgendwie sicher.
Ah, okay. Also auch so ein Grund, warum man vielleicht noch auf Plasma 5.3 oder 5.4 warten will. Ja, also es gibt hier und da noch ein paar Ecken und Kanten. Es sieht toll aus, es ist flotter als vorher, aber ihr merkt, es befindet sich noch in Entwicklung. Es lohnt sich, einen Blick drauf zu haben, aber wer halt für die tägliche Arbeit wartet vielleicht noch so 3 Monate oder so, dann sind wir da, glaube ich.
Das kommt halt immer drauf an, was man mit täglicher Arbeit meint. Wenn man sich ein normales Ubuntu, Netrunner, Manjaro, Chaos oder OpenSUSE mit Plasma 5 runterlädt, ist es ja meistens schon so vorkonfiguriert, dass man da keine Sorgen haben müsste. Wenn man aber dann anfängt, was zu konfigurieren und das gewohnt ist, dass man sehr, sehr viel anpasst an seinem Desktop, wie man es aus Plasma 4-Zeiten her kennt, dann stößt man doch relativ schnell an Grenzen oder an Einschränkungen oder an Problemen hier und da. Und das kommt halt immer darauf an, was so der Nutzungszweck ist von dem Desktop. Wenn man einfach nur einen ganz normalen Desktop haben möchte, kann man durchaus jetzt schon mit Plasma 5.2 oder 5.3 glücklich werden. Wenn man aber ein bisschen was mehr machen möchte, anpassen möchte, Kalender mit integrieren möchte und so weiter und so fort. Das macht ja auch nicht jeder, weil viele Leute benutzen einfach für Kalender und für E-Mails beispielsweise den Webbrowser. Dann ist das sicherlich gar kein Problem. Da muss jeder selber schauen, was so sein Anwendungszweck ist. Und das Beste ist einfach, sich so eine Live-CD einfach runterzuladen, das auszuprobieren, zu gucken, ob der Anwendungszweck, den man so tagtäglich hat, ob der wunderbar funktioniert auf Plasma 5. Wenn es funktioniert, kann man sich einfach mal installieren und dann vielleicht auf einem Test-PC oder sowas oder eine Testpartition und dann einfach mal ausprobieren und dann nutzen und hoffen, dass das gut geht. Ansonsten würde ich auch sagen, Plasma 5.4 ist das, worauf man warten sollte.
Genau.
Dann wird das Ganze wirklich auch massentauglich und wird ein 1:1 Ersatz für Plasma 4 dann werden.
Genau. Ja, dann sind wir so durch alles durchgegangen. Also wie gesagt, ja, es sieht top aus. Wie gesagt, ich hatte mehrere Kollegen, die einfach mal so einen Blick rüber geschielt haben und gesagt, ach schön, ja, könnten sich auch vorstellen, das zu benutzen. Und das, obwohl sie, wie gesagt, sonst eher zum Beispiel Mac verwenden. Und das zeigt ja auch, dass dass da der richtige Nerv getroffen wurde vom Design her. Und wenn jetzt noch diese kleinen Ecken und Kanten dann wegkommen und man nicht ab und zu so ein Absturzwindow sieht, dann sind wir, glaube ich, da, wo wir hinwollen. Ja, dann vielen Dank, Leszek.
Ja, kein Problem.
Und wir hören uns sicher nochmal bei einem anderen Beitrag. Und ihr hört jetzt bestimmt erstmal eine Runde Musik. Welche sucht denn Patrick aus? Ciao, ciao.
Ciao.
So
Ja, wir kommen zum zweiten Teil dieser Sendung. Wir beschäftigen uns jetzt mit einer Linux-Distribution, einer speziellen Linux-Distribution, und dazu ist Legic wieder bei mir. Hallo Legic.
Hi.
Genau, die Distribution nennt sich Triskel, und zwar Triskel GNU Linux. Ja, wenn sich was GNU Linux nennt, dann ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es jemand ganz, ganz genau nimmt und sich's auch nicht mit Stallman verscherzen will, eindeutig.
Ja, die Distro ist ja quasi Stallman approved, der die nutzt ist, die ja auch.
Ach so, das ist die Stallman-Distribution. Oh,
genau,
mein Gott.
Deshalb jetzt auch das GNU Linux richtig angebrachter.
Ach, aha. Na dann, dann müssen wir unbedingt das verwenden. Genau, also Triskel ist eine GNU Linux-Distribution, also eine Linux-Distribution, die absolut frei ist. Ja, frei, freier, am freisten. Vielleicht kannst du auch nochmal aufklären, was das im Einzelnen dann heißen soll. Weil sind die anderen dann nicht frei oder was?
Wo ist, ja, das, wo ist das, die Krux? Das fängt schon, das ist ja natürlich die Stallmansche Freiheit, könnte man sie nennen, oder auch die GNU-Freiheit. Also natürlich entspricht es dieser Freiheit der GPL oder der freien Software-Definition. Und das haben wir ja schon öfters hier besprochen, was alles dazu zählt. Und ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber die Freiheit beginnt, und das ist das Interessante bei der Triskel-Distro, schon am Kernel. Denn ich habe eigentlich nicht so ganz gewusst, dass im Kernel so viele unfreie Komponenten drinstecken. Allerdings haben das wohl die Triskelmacher gedacht und haben den Kernel quasi geforkt, in Anführungszeichen. Die haben also quasi den ganz normalen Linux-Kernel genommen und haben alles, was so an Binärblobs dort drinsteckt, was irgendwie für Grafikkarten oder für WLAN-Chips genutzt werden könnte, einfach rausgeworfen. Und nennen diesen Kernel dann einfach Libre-Kernel, weil er eben befreit worden ist. Also ein freier Linux-Kernel, ein freierer Linux-Kernel. Das ist so die erste Komponente. Und der Rest im Grunde genommen ist eigentlich das, was wir von der normalen Linux-Distribution auch so kennen. Also ein ganz normaler Desktop, der basiert jetzt bei der normalen Version auf GNOME 3 in dem Fall. Es gibt dann noch andere Versionen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber ansonsten hat man im Grunde fast alles so wie bei einer normalen Linux-Distribution, bis halt eben auf die Einschränkung, dass da keine unfreien Komponenten ausgeliefert werden. Das heißt, man findet da auch keinen Firefox beispielsweise, weil Firefox unter anderem ja diesen neuen H264-Decoder ausliefert, der nicht als Open Source oder als freie Software zur Verfügung steht, oder weil es ein Copyright gibt auf das Logo. Deshalb wird da ein anderer Browser verwendet, ein Fork quasi vom Firefox, nennt sich Browser, da war man sehr kreativ bei der Namensgebung. Aber im Grunde genommen steckt da Firefox-Technologie oder Mozilla-Technologie dahinter. Das sind so die gröbsten Unterschiede. Natürlich wird der ein oder andere Kenner direkt sehen, okay, da fehlt jetzt irgendwie so ein Hardware-Treiber, Konfigurationscenter, das mir automatisch die proprietären Treiber von NVIDIA oder ATI runterlädt. Das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, weil es soll auch keine unfreie Software da irgendwie promoted werden oder eine Möglichkeit gegeben werden, die einfach zu installieren.
Ja, ich sehe zum Beispiel gerade eine Frage in dem Forum, Flash funktioniert nicht richtig. Das wundert mich jetzt auch nicht so richtig, dass es da auch kein Flash gibt.
Ja, aber das Interessante ist, also so schlimm ist es nicht. Also es wird interessanterweise auch schon diese freie, von der GNU Foundation auch unterstützte Alternative Gnash,
genau,
ausgeliefert.
Genau, aber da funktioniert wohl einiges nicht, zumindest in dem.
Ja, das ist halt so, was man halt damit machen möchte. Es gibt halt auch Leute, die dann immer noch so ihre 20 Jahre alten Flash-Spielchen spielen wollen. Aber das Gröbste funktioniert. Also wenn man mal versucht, also damals, als ich es ausprobiert habe, zum ersten Mal, von vor ein paar Wochen, da war es noch so, dass YouTube beispielsweise standardmäßig auf Flash lief, und da habe ich erstmal gar nicht gemerkt, dass das jetzt kein normaler Flash-Player ist, sondern dass das eine Alternative ist, weil das einfach lief und funktioniert hat. Das Einzige, wo man das dann richtig merkt, ist eben bei so Sonderfunktionen von Flash, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Videoaufzeichnung zu machen. Also sowas wie hieß es, diese Live-Aufzeichnungen per Webcam oder sowas. Solche Dienste, das wird nicht dann funktionieren, weil das einfach mit der Kompatibilität von diesem Gnash und der Hardware und so weiter und so fort nicht immer so gegeben ist. Aber ansonsten läuft das relativ flüssig. Also für so Videowiedergabe, wofür Flash ja verwendet wurde, kann man das doch durchaus noch benutzen. Games hier und da, die kleinen funktionieren, aber sobald es irgendwie komplexere Software wird, dann kann man es vergessen. Aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht, also weil Flash, wie oft braucht man heutzutage noch Flash? Das meiste ist ja mittlerweile doch mit HTML5 schon abgedeckt.
Okay, das heißt, es ist erstmal eine News-Distribution, das heißt, wenn ich es ganz normal installiere, bringt mich schon ein Installer irgendwie durch die ganze Sache, haben sie dann eigenen oder benutzen sie irgendeinen, weißt du das?
Ja, also das Ganze, die ganze Distro interessanterweise basiert auf Ubuntu, das heißt, man setzt da auch auf den Ubiquiti-Installer, der bei Ubuntu ausgeliefert wird. Natürlich mit ein, zwei Anpassungen, also es gibt diese zwei Checkboxen für Drittanbieter-Software oder Codecs oder sowas runterzuladen und zu installieren, gibt's dann natürlich bei Triskel nicht, weil das ja wieder proprietäre Software wäre und es darf natürlich nicht promoted werden dort, deshalb wird das rausgepatcht, aber ansonsten ist es ganz normaler Ubiquiti-Installer auf Ubuntu 14.04-Basis, also der LTS-Basis. Das muss man auch noch dazu sagen, Triskel ist damit auch eine LTS, das heißt, sie wird auch 5 Jahre lang supported. Es kam letztes Jahr im, glaube ich, November raus, die Version 7.0, die aktuelle Version, das heißt, ja, etwa noch ein Jahr, etwa noch 4 Jahre wird es dann supported, wer das jetzt einsetzen möchte. Und wird dann wahrscheinlich auf die nächste LTS von Ubuntu dann basieren und die Updates sollen dann auch ohne Probleme laufen. Die Installation läuft im Grunde genommen dann genauso ab wie bei Ubuntu, da gibt's also keinerlei Schwierigkeiten oder Probleme. Selbst UEFI-Systeme sollten dann unterstützt werden. Das Einzige, man muss halt Glück haben, teilweise, wenn man schon Hardware hat, die halt irgendwie nicht unterstützt wird. Das heißt, wenn man keinen WLAN-Chip hat oder man hat einen WLAN-Chip, der einen proprietären Treiber braucht und eine proprietäre Firmware, dann wird es ein bisschen was schwierig mit der Internetverbindung, weil der Ubiquiti-Installer natürlich sich auch mit dem Internet verbinden möchte und dann zusätzliche Updates runterladen möchte. Und gerade bei UEFI ist es manchmal hilfreich, dass da auch die aktuellsten, neuesten Pakete runtergeladen werden können, damit das Ganze dann ordentlich installiert werden kann. Aber ansonsten habe ich keinerlei Schwierigkeiten mit dem Installer gehabt. Das ist einfach Klick, 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 wie man es von Ubuntu Installer her kennt. Wenn man den schon kennt, kann man es eigentlich fast auswendig machen und hat keinerlei Probleme bei der Installation. Auch so eine Parallelinstallation zu Windows oder einer anderen Linux-Distro geht natürlich ohne Probleme.
Okay, das heißt, wenn ich es dann installiert habe, kann ich es auch ganz normal mit Upget, Update, Upgrade, updaten.
Genau, du hast dann ganz normalen Upget installiert, die Package als Paketmanager und kannst dann ganz normal Software darüber installieren. Wobei man natürlich sagen muss, es werden nicht die Ubuntu-Quellen direkt eingebunden, also das Paketverzeichnis davon, sondern Triskel hat sein eigenes Paketverzeichnis. Das natürlich dann darauf setzt, dass keine unfreie Software dort drin ist. Das heißt, man findet keinen NVIDIA-Treiber, man findet keinen FGLRX-Treiber, also ADI-Treiber, oder man findet auch keine unfreien Codecs oder sowas. Aber, und das ist das Tolle, also zumindest habe ich bisher noch keine Distro gefunden, die sich frei nennt, die so gut mit Multimedia umgegangen ist, weil ich habe bisher, also nach der ganz normalen Installation, verschiedene Videos, die ich so auf der Festplatte auf einem anderen PC rumliegen hatte, dann einfach mal ausprobiert und das hat alles funktioniert. Also ich konnte da H264 Videos abspielen, ich konnte MP3s nicht nur abspielen, sondern auch aufzeichnen mit dem Soundrecorder. Das hat wunderbar funktioniert. Es wird auch in Sachen Multimedia zum Beispiel einen Konverter für freie Formate angeboten, also ein OGG-Convert nennt sich das. Das heißt, da kannst du dann in OGG-Theora, OGG-Vorbis konvertieren oder auch in VP8, WebM. Das geht ohne Probleme. Und es wird auch der Videoeditor PTV mitgeliefert. Der ist jetzt nicht so mein Fall, weil der so ein bisschen eingeschränkter ist, finde ich, im Gegensatz zu anderen, aber trotzdem ist das schön, dass das mitgeliefert wird und es funktioniert auch. Also mit den Formaten, die unterstützt werden, ist das keinerlei Probleme. Wenn man spezielle Formate benutzt, kann es dann zu Problemen kommen. Also ich weiß, dass einige Canon-Kameras da so eine komische MPEG-Sache benutzen. Damit funktioniert es nicht. Da muss irgendein proprietärer Codec nachinstalliert werden zum Decoden von dem ganzen Video. Ansonsten klappt das gut.
Wundert mich jetzt aber schon, dass das alles so funktionieren soll. Also gerade MP3 oder so, okay, abspielen könnte ich ja vielleicht noch verstehen, aber das Aufnehmen in MP3 auch funktioniert, da verletzt man doch garantiert irgendwelche Sachen.
Also soweit ich weiß, ist es eine freie Software, weil ja Encoder für MP3s auf jeden Fall freie Software sind, aber es ist nicht frei von Patenten. Das heißt, das muss man natürlich auch wieder unterscheiden. Das gleiche gilt auch für H264, da gibt es ja X264 als Encoder, ist ja selber freie Software, aber patentmäßig ist natürlich H264 irgendwie patentbehaftet. Das muss man im Hinterkopf irgendwie haben. Wenn man das irgendwie kommerziell einsetzen möchte, braucht man auf jeden Fall irgendwie eine Lizenz. Daran muss man denken, aber prinzipiell spricht nichts dagegen, das einzusetzen, weil die Software, die dort mitgeliefert wird, ist auf jeden Fall freie Software.
Na gut, das heißt, ich dürfte die Distribution dann in meinem Land vielleicht gar nicht einsetzen oder zumindest den Teil nicht benutzen, der MP3s erstellt. Gut, aber das Problem hat man natürlich bei anderen Distributionen auch. Aber wundert mich trotzdem, dass das da so einfach, dass sie das so einfach integriert haben. Sind sie da irgendwo nochmal drauf eingegangen? Dass das
also ich habe das auch nirgendwo gelesen oder sowas, dass das Problem macht. Die geben das auch nicht so als Feature her, dass die das alles unterstützen, sondern es hat einfach funktioniert. Ich weiß nicht, als normaler Benutzer würde ich sagen, ja, eigentlich eine super Sache, ne?
Ja, durchaus, aber wundert mich jetzt trotzdem ein bisschen. Okay, wenn es jetzt auf Ubuntu basiert, kann ich dann trotzdem Ubuntu-Pakete nehmen und einfach installieren oder kracht mir das irgendwo?
Also man kann, ich habe einige PPAs aus Ubuntu dann doch mit eingebunden, um zum Beispiel spezielle Software da irgendwie zu bekommen, Simple Screen Recorder oder sowas, wo man PPA eventuell braucht. Das hat ohne Probleme funktioniert. Das, wo es Probleme machen könnte, wäre, wenn man, sobald man anfängt, eben Ubuntu-eigene Quellen, also die offiziellen Canonical-Ubuntu-Quellen einzubinden, dann könnte es eventuell krachen, weil dann natürlich eventuell eine Softwarebibliothek, die halt eben bei Triskel ausgeliefert wird, die darauf kompiliert worden ist, nur frei zu sein, dann eventuell in Konflikt steht mit einer unfreien Version, die Canonical in ihrem Repository dann eventuell anbietet. Deshalb würde ich da eher die Finger von weglassen, aber bei den PPAs hat das bisweilen, so wie es eben bei Ubuntu auch der Fall ist, eigentlich gut geklappt.
Okay. Und jetzt so fürs tägliche Benutzen, also okay, du hast gesagt, Multimedia geht, das ist irgendwie so eine GNOME-Oberfläche, aber vielleicht gibt es auch noch was anderes, aber trotzdem, so das GNOME, was es da gibt, lässt sich gut verwenden.
Ja, es gibt insgesamt drei Versionen von dem Triskel. Die normale Version ist eine Version, die auf GNOME basiert. Das ist aber in dem Fall nicht die GNOME Shell, die dort eingesetzt wird, sondern das eigentlich von GNOME eingestellte oder der eingestellte Fallback-Modus. Das heißt im Grunde genommen das GTK-Panel und der Nautilus als Desktop, wie man es von GNOME 2 her kennt. Die wurden ja portiert auf GTK 3 und das lief eine Zeit lang, glaube ich, bis GNOME 3.8 als GNOME Fallback-Modus. Danach hat man sich gedacht, wir benutzen einfach nur noch die Shell. Und die haben im Grunde genommen diesen GNOME Fallback-Modus genommen, um halt eben eine klassische User Experience zu schaffen mit einem Task, mit der Taskleiste, mit dem Panel unten, einem Menü und Desktop-Icons ganz normal auf einem schönen Hintergrundbild. Und insgesamt kommt dann so ein Mischmasch aus GNOME 3.8 Komponenten wegen eben diesem Fallback-Modus und den zurzeit von Ubuntu 14.04 auch aktuellen GNOME 3.12er Komponenten, die dort eingebunden sind, daher. Aber es wird keine GNOME Shell verwendet, sondern halt eben dieser Fallback-Modus. Das macht auch keine großen Probleme. Es klappt erstaunlich gut und ist flott und schnell und gibt also dadurch, dass es eben so ein klassisches Menü hat, ist es eigentlich gut geeignet für alle Leute, die zum Beispiel jetzt XFCE oder Mate eher einsetzen wollten oder halt eben das gute alte GNOME 2 einsetzen wollen. Und ja, das ist die normale Version, die ist ein bisschen was größer, 1,5 Gigabyte hat das ISO ungefähr, kommt dann aber auch mit sehr viel vorinstallierten Sprachpaketen daher. Das ist also schön, dass man das nicht extra immer runterladen muss, das ist gut. Dann gibt's noch eine Mini-Version. Die Mini-Version kommt dann nicht mit dem GNOME-Desktop daher, sondern LXDE und ist etwa 600 Megabyte groß. Das heißt, Das passt sogar notfalls auch auf noch eine CD oder sowas, wenn man das noch hat und einen älteren PC benutzen möchte. Und dann gibt's noch eine spezielle Sugar Toast Version. Ich weiß nicht, ob dir Sugar noch was sagt.
Nee.
Also. Das war diese Oberfläche, die Red Hat entwickelt hat für das One Laptop per Child, für das XO Laptop.
Okay.
Da gibt's auch noch eine Variante davon. Ich gehe stark davon aus, dass diese freie Version von Triskel dann auch daraufhin abzielt, dass das dort eingesetzt wird oder auch im Lehrbereich eingesetzt wird, weil das halt eben mit einer sehr einfachen Oberfläche daherkommt und sehr vielen Lehrtools daherkommt, also die für die Lehre verwendet werden können. Und das ist, glaube ich, noch ein Ticken kleiner als die LXDE-Version. Das heißt, da hat man noch ein bisschen was, eine minimalistischere Version. Ja, das sind so die drei großen Varianten. Und ich habe mir eigentlich nur die normale Variante angeschaut, weil bei den anderen Varianten habe ich gedacht, okay, das kommt ungefähr mit der gleichen Software daher. Natürlich die Sugar Toast Variante, eine spezielle Sondervariante, aber der Rest kommt ungefähr mit der gleichen Software daher und einer ordentlichen Konfiguration. Bei dieser GNOME-Variante ist mir aufgefallen, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben, das modern zu gestalten. Also es kommt jetzt nicht daher wie ein uraltes GNOME 2 oder sowas mit einem Windows-ähnlichen, Windows 95-ähnlichen Theme oder sowas, sondern es ist wirklich sehr modern gehalten. Das heißt, die Oberfläche erinnert mich sehr stark an das Elementary-Theme. Also es hat da ein paar Sachen aus dem Theme auf jeden Fall genommen. Kommt auch mit einem eigenen GTK-Plus-Theme daher. Das heißt, die haben das da so ein bisschen angepasst und hat auch ein eigenes Icon-Theme. Es basiert natürlich auf irgendeinem, ich glaube, Tango oder irgendeinem Icon-Theme, was es also schon vorher gab, aber mit angepassten Icons, auch speziell für Triskel und für einige Software, die sie da mitliefern. Ja, und das ist im Grunde genommen sehr gut und hübsch anzuschauen. Also sieht sehr modern aus, muss man sagen.
Okay, jetzt bin ich gerade mal durch die FAQ gegangen und sehe, dass Triskel kommt aus Galizien, also aus Spanien und ja, konnte am Anfang nur Spanisch und Englisch. Wie geht's denn jetzt da so weiter? Oder der Installer läuft aber auch in Deutsch und danach kann ich wahrscheinlich auch hoffentlich Deutsch auswählen, oder?
Genau, also da sind sehr, sehr viele Sprachpakete vorinstalliert, da gibt's keine Probleme mit der Lokalisierung. Bei der LXDE-Variante, glaube ich, ist, damit es eben auf 600 Megabyte irgendwie kommt, sind, glaube ich, nur Englisch und Spanisch als Sprachpakete vorinstalliert. Man kann natürlich die anderen Sprachpakete nachinstallieren, aber die sind auf der ISO selber nicht drauf. Bei der ganz normalen Version sind die Standardsprachpakete drauf. Das heißt, man kriegt eventuell nicht hier die große Hilfe lokalisiert von LibreOffice drauf oder von GIMP drauf. Die muss man sich eventuell nachinstallieren. Aber der Desktop selber und die ganz normalen Programme und die Oberflächen davon sind alle übersetzt in, ich glaube, da sind mehr als 50 Sprachen direkt vorausgeliefert dabei. Und das ist, glaube ich, ausreichend für jeden Anwendungszweck.
Okay, gibt's dann jetzt irgendeinen Grund, warum ich Triskel mir angucken sollte, außer weil's frei ist? Oder ist es jetzt das eine Alleinstellungsmerkmal und genau deswegen, wenn ich das möglichst freieste GNU-Linux, möglichst freie Linux-Distribution einsetzen will, dann wenn es dann Linux sein soll, sollte ich das machen, ansonsten sollte ich gleich vielleicht auf Herd gehen, auf GNU Herd. Aber wenn es eine Linux-Distribution sein soll, dann...
Ja, würde ich fast schon sagen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Alternativen. Ich habe mir auch immer wieder Alternativen angeschaut, die versprechen halt eben eine ultrafreie Distribution, eine richtige GNU-Linux-Distribution zu sein, die eben auf der Liste der Free Software Foundation als freie Distribution angepreist wird. Ein guter Kandidat war bisher eigentlich immer GnuSense. Nur das musste ich dann immer so abraten den Leuten, die das mal ausprobieren wollten, weil da macht man dann doch schon zu viele Einschnitte, was den Komfort angeht. Also nicht von der Installation oder sowas, aber was die Programmauswahl angeht, was eben das die Standardsoftware, die ausgeliefert wird, angeht. Da ist es zum Beispiel so, dass ich keine MP3s abspielen kann, keine MP3s aufnehmen kann oder jedes zweite Video da nicht funktioniert. Solche Geschichten halt. Und das habe ich bei Triskel halt eben nicht. Und das ist halt das, was so besonders ist und wohl auch nicht ohne Grund wurde auch zum Beispiel Triskel auch auf komplett, ja, ich würde fast sagen, freie Hardware verkauft oder zumindest Großteil freie Hardware. Es gab ja vor ein paar Monaten ist es jetzt schon her, gab es so einen Händler in England, der hat refurbischte ThinkPads eingekauft, hat die aufpoliert so ein bisschen, hat dann Core Boot installiert. Das ist eine Alternative zu EFI oder BIOS. Und hat das Ganze dann mit Triskel ausgeliefert, hat sichergestellt, dass da natürlich eine WLAN-Karte ist, die Triskel auch unterstützt, also die komplett frei ist, und hat dann so eben so ein, ja, einen Laptop angeboten, der im Grunde genommen Richard Stallman approved ist, weil Richard Stallman hat sich den gekauft. Genau.
Ein Stallman-Laptop. Ja, der einzige Laptop, den Stallman dann verwenden kann. Weil der ist wirklich maximal frei. Also noch freier wäre es dann nur, wenn man wirklich die Hardware noch selber bauen könnte und alle Hardware-Designs auch vorliegen, genau, hat. Aber bis dahin sind wir leider noch lange nicht. Leider, leider.
Ja, das stimmt, ja.
Dafür ist
China, naja, aber ansonsten, was kann man noch über Triskel sagen? Also von der Softwareauswahl ist es im Grunde genommen das Gleiche, was man so von der stinknormalen Distro erwartet. LibreOffice kommt zum Beispiel als Office-Paket daher. Wir haben ja schon erwähnt, diesen Firefox Clone A Browser, den gibt's dort auch in der aktuellsten Version, auch immer, wird auch immer aktualisiert, Sicherheitsaktualisierungen sind dabei, HTML5 Support ist da kein Problem, das heißt, Flash kann man zwar auch benutzen mit Gnash, aber ich habe zum Beispiel YouTube auf HTML5 umgeschaltet, mittlerweile ist es, glaube ich, sogar Standard, dann ist funktioniert das ohne Probleme, also für die Leute, die Multimedia machen wollen, kein Problem. Audio-Video-Konverter habe ich schon erwähnt, ist mit dabei, PTV als Video-Editor, Exile als Musikplayer, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, etwas mächtigeres Musikverwaltungsprogramm, und GIMP als Bildbearbeitungsprogramm. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so ein Bildverwaltungsprogramm. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da so Shotwell oder irgendwie was dabei ist, aber das ist nicht dabei. Also es gibt einen einfachen Bildviewer und es gibt dann GIMP als Bilderbearbeitung. Aber das ist so vielleicht ein Punkt, wo man vielleicht etwas nachrüsten müsste. Ansonsten kann man eigentlich mit der Standardsoftware, die dort ausgeliefert ist, relativ gut leben. Also für den, der GNOME mag, und die GNOME-Programme, ist das eigentlich eine gute Softwareauswahl, die da ausgeliefert wird. Das Einzige, wo es halt zu Problemen kommt, ist halt, wenn man Software haben möchte, die eventuell proprietär ist.
Ein Acrobat Reader. Ein,
zum Beispiel, ich weiß gar nicht, den gibt's gar nicht mehr für Linux, aber Skype beispielsweise ist eine gute Sache.
Dropbox. Gibt's,
glaube ich, bei Dropbox oder sowas. Das gibt's bei Ubuntu, glaube ich, auch nicht in der Softwarequelle, aber zumindestens wird's da ein bisschen was schwieriger gemacht, weil es da auch keine Anleitung dafür gibt, das ordentlich zu installieren. Man kann natürlich für die Leute, die sich auskennen, das Depp einfach runterladen und installieren. Ach so, eine Sache, wie installiert man Software nach? Da wird jetzt nicht das von Ubuntu bekannte Software Center mitgeliefert, sondern es wird das alte, ja, in Anführungszeichen alte GNOME-App-Install verwendet. Also diese Oberfläche, wo man links die Kategorien hat in verschiedenen Paketarchiven und rechts einfach eine Liste hat von Software. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Weil für Software entdecken ist das Tool eher weniger geeignet, sondern das ist eher dafür geeignet, wenn man mal Software installieren möchte und nicht die Kommandozeile verwenden möchte. Ansonsten ist das natürlich kein Problem, auch mit der Kommandozeile apt-get install einfach irgendwie was die Software seiner Wahl zu installieren. Man muss halt eben nur darauf achten, dass eventuell das ein oder andere fehlt. Spiele spielen oder sowas klappt bedingt, weil halt eben gerade bei drei grafisch intensiven Spielen, Steam oder sowas, lässt sich auch nicht ohne weiteres installieren, obwohl es kompatibel ist. Also das ist kein Problem, man kann sich die Steam-App runterladen und installieren. Mhm. Das klappt alles, ist ja mit Ubuntu kompatibel. Erfüllt aber dann natürlich nicht so ganz den Zweck, aber trotzdem. Das, wo es Probleme macht, ist natürlich der NVIDIA und FGLRX-Treiber, also ATI-Treiber. Da gibt's kein Repository für, da gibt's keinen einfachen Installer für, sondern da muss man sich das selber zusammenfrickeln, wenn man das denn wirklich machen möchte. Und unter Umständen funktioniert der WLAN-Chip nicht. Und wenn man ganz, ganz viel Pech hat und noch einen alten Broadcom-LAN-Chip hat, dann kann's auch sein, dass der auch nicht funktioniert. Und dann kommt man im schlechtesten Fall überhaupt nicht ins Internet. Da muss man also schon ein bisschen Ausschau halten und dafür steht ja auch das Live-Medium dann zur Verfügung, das mal auszuprobieren. Klappt's auf dem Rechner, wo ich es installieren möchte, eigentlich überhaupt? Und das Beste wäre natürlich dann einfach so vorbildlich, wie das dann auch verkauft worden ist, einfach so ein ThinkPad T60 oder X60 sich zu nehmen, weil dort hat man dann die Garantie, dass das auf jeden Fall gut laufen wird. Und es gibt ja dann auch die Möglichkeit, sogar dort, wenn man ein bisschen was frickeln möchte, auch selber Coreboot drauf zu installieren. Und dann läuft das sicherlich noch einen Ticken schneller.
Okay. Ja, ich habe zwar immer noch nicht ganz geblickt, warum ich es jetzt unbedingt verwenden sollte. Außer natürlich.
Eben, frei. Das ist halt eben das, das ist quasi, du musst dir vorstellen, Stallman erzählt schon seit 20 Jahren von seinem Traum, irgendwie komplett freies Betriebssystem, komplett frei nutzbar. Bis jetzt war es halt noch nicht so, wo ich sagen könnte, okay, das käme für mich in Frage, weil man da zu viele Einschnitte mitmacht. Und Triskel ist jetzt schon das erste Mal, wo ich sagen muss, oh, da komme ich ins Grübeln. Vielleicht mache ich das auf einem meiner Rechner und installiere dann mir ein komplett freies System und gucke mal, wie ich da über die Runden komme. Und das ist schon mal nicht schlecht. Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und es zeigt vor allen Dingen, wie weit freie Software gekommen ist. Und deshalb würde ich sagen, das ist auf jeden Fall für die Leute, die da, denen das wichtig ist, ist es auf jeden Fall mal ein Blick wert, auf jeden Fall.
Ja, hast auch die Möglichkeit, hier zu spenden und auch nach dem Forum zu urteilen, ist die Community auch gar nicht so klein. Und das, obwohl ich bis du das vorgeschlagen hast, noch nie was davon gehört habe. Aber ich meine, bei den x Milliarden Linux-Distributionen, die es da draußen gibt, ist es jetzt vielleicht auch nicht verwunderlich. Gut, was ist denn jetzt so der Unterschied noch zu Debian? Also ich meine, Debian sagt ja auch, die sind möglichst frei. Okay, ich kann immer noch diese Non-Free-Sachen dazu tun und einfach installieren.
Ist das nicht ja, das einfacher? Ist halt, ist natürlich klar, dass das ist der Kritikpunkt an Debian, dass die überhaupt eine Non-Free-Quelle haben. Das ist, glaube ich, das Problem dabei.
Ja, aber das weiß ja jemand, der es normal installiert, weiß es ja gar nicht, der merkt das ja gar nicht.
Ja, okay, das musst du, ja wenn wissen, du ganz heutzutage. In Grünschnabel bist, installierst du wahrscheinlich kein Debian. Da würde ich sogar fast schon sagen und behaupten, wenn du ein kompletter Einsteiger bist, dann bist du mit Triskel glücklicher am Anfang, weil es einfacher zu installieren ist, echt? Weil alles nicht irgendwie, wo du wenig Auswahl für hast, also wo du dann nicht irgendwie zig Fragen gestellt bekommst, wo du nur die Hälfte davon verstehst, sondern, also im Installer vor allen Dingen, sondern das ist einfach klick, klick, klick und dann funktioniert es. Und zum anderen ist es auch so, dass es anders als Debian, was versucht so universell alles abzudecken, halt eben nur, und das ist das Spezielle, das gab es vorher meines Wissens nicht, dass das so formuliert worden ist, so klar, dass auf Heimbenutzer, auf Home-Benutzer ganz normal abzielt, diese Distro. Und das gab es in der freien Linux-Distro-Welt so, glaube ich, noch nicht so klar, die Formulierung, dass die eben auf Heimbenutzer abzielen. Sondern da war es eher Power-User oder sowas, aber das ist jetzt wirklich Heimbenutzer, das heißt, ich könnte es auch meiner Mutter installieren und die wird damit glücklich werden.
Okay, ja, das ist doch schon mal eine interessante Aussage. Ansonsten, das Projekt ist schon so 8 Jahre alt, also ja, 2007 gestartet.
Das ist schon ein bisschen was älter und das Interessante dabei ist, ich habe auch vor der Version 5.5 oder sowas auch gar nichts davon richtig gehört. Also das war dann noch sehr, sehr klein, aber es hat dann wohl riesengroße Sprünge gemacht.
Okay. Gibt neben der Sugar-Version auch eine Gamer-Version, die nicht direkt von Triskel kommt, aber von jemandem, der das wohl mag und noch 55 freie Games dazu packt irgendwie. Und ja, okay. Weiß nicht. Mehr fällt mir jetzt gar nicht ein zu fragen hier. Aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass das tatsächlich eine Version ist, die auf Heimbenutzer oder auf Anfänger so ein bisschen abzielt. Ich meine, da gibt es ja natürlich auch mehrere Linux-Distributionen, die darauf abzielen, unter anderem natürlich Ubuntu auch. Aber eben in der so frei wie möglich Version und dass sie selbst den Kernel geforkt haben hier, ist ja schon ziemlich ziemlich krass.
Ja, wo wir gerade noch beim Kernel sind, eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, die haben den Kernel nicht nur so ein bisschen geforkt, also nicht nur diese Blobs rausgeworfen, sondern die haben sogar was reingepatcht. Und zwar haben sie da reingepatcht und das zeigt auch nochmal dafür, dass sie eigentlich für den Desktop eher was optimiert haben. Die haben den BFQ-IO-Scheduler reingepatcht und der ist ja bekanntlich eher dafür, wird da eher verwendet für eben Desktop-Systeme, weil er halt eben mehr, weil er halt eine kürzere, eine optimale Antwortzeit für den Desktop eher bietet, für den normalen Desktop-Nutzer. Also es ist nicht irgendwie optimiert für Server oder sowas, wo man es benutzen kann, sondern das ist rein für den Desktop-Nutzer gedacht. Und das zeigt nochmal, dass sie da wirklich sehr bemüht sind, da was für den Desktop zu bringen.
Ja, wobei der Teil ja nicht mehr weiterentwickelt wird, der Scheduler und alles. Also da gab es ja diesen Streit lange Zeit und dann hat ja doch der BFQ entwickelt hat, ist doch drin gegangen. Das war doch dieser Arzt aus Australien oder so. So ganz habe ich die Story auch nicht mehr im Kopf. Aber ja, den gibt's scheinbar noch. Und muss man mal gucken, wie das jetzt so weiterläuft und ob das dann für neuere Versionen noch Sinn macht. Aber selbst Linux Libre, also diese Abspaltung, scheint ja noch aktiv weiterentwickelt zu werden. Also da gibt's jetzt wohl auch, Last Release ist 3.19. Ja, haben allen proprietären Zeug rausgenommen. Und ja, also wahrscheinlich wird die nächste Triskel-Version dann auch auf diesen Kernel aufsetzen und tatsächlich kann man den Kernel auch zum Beispiel bei Arch Linux nachladen. Ja, also wer trotzdem Arch Linux oder sowas benutzen will, der kann sich auch Linux Libre installieren als Kernel selber und zumindest einen freieren Kernel haben als den aktuellen.
Ja, dann so ein bisschen reinschnuppern, funktioniert die Hardware noch?
genau. Mal den ersten Test machen, ja. Würde das mit dem Kernel immer noch funktionieren? Ich meine, gut, wenn es nicht gerade irgendwelche komische Server-Hardware ist oder meine Grafikkarte wirklich High-End ausnutzen muss oder einen komischen WLAN-Chip hab, kann ich ja eigentlich auf dieses proprietäre Zeug auch verzichten, ja.
Eben, genau. Also wenn man auch nicht gerade irgendwie Games zocken möchte oder sowas, habe ich ja auch gemerkt, dann braucht man auch nicht unbedingt einen proprietären Grafikkartentreiber, weil hier Videos abspielen in HD oder sowas, das funktioniert auch mit dem offenen Treiber wunderbar.
Ja, und gerade bei AMD sind die jetzt mittlerweile, ist der Unterbau ja gleich sogar. Ja, also muss man mal gucken, wie das sich da so weiterentwickelt. Ich glaube, so groß sind die Unterschiede gar nicht mehr.
Genau, und das ist, glaube ich, auch das Positive, weil es zeigt ja auch schon so die Entwicklung hin dazu, dass immer mehr freie Software auch immer mehr benutzbarer wird. Und ich glaube, dass wir dann in einem Jahr, in 2 Jahren eventuell dann sogar Triskel, die Basis von Triskel so weit ausgebaut haben werden können, dass es dann nicht nur eben Anbieter mit Ubuntu-PCs gibt, sondern dass es eventuell oder Linux Mint PCs gibt, sondern dass es dann eventuell auch irgendwann mal Anbieter gibt, die dann auch darauf achten, vielleicht freie Komponenten einzusetzen, anstatt UEFI dann Core Boot auszuliefern und dann eventuell auch mit Triskel. Weil es lohnt sich. Es gibt ja auch die ganzen Kickstarter-Kampagnen, die sowas auch anpreisen, sowas versuchen zu machen. Und da ist meist auch Triskel dann die Distro der Wahl, weil es halt eben bisher das Beste ist, was die GNU/Linux, die freie GNU/Linux-Welt zu bieten hat.
Okay. Na dann.
Ich finde, das war ein gutes Schlusswort.
Das war ein gutes Schlusswort, genau. Also ihr habt jetzt mal einen Überblick bekommen, was Triskel ist, wie es funktioniert und ihr könnt euch das ganz einfach mal runterladen und ausprobieren. Oder wie gesagt, wenn ihr eine andere Linux-Distribution verwendet, könnt ihr auch erstmal gucken, ob nur der Kernel funktioniert und dann den nächsten Schritt gehen. Ansonsten, mehr Linux-Distributionen ausprobieren ist immer mal gut. Und wer besonders den Anspruch hat, eine freie Linux-Distribution zu verwenden, der ist nach Leszeks Meinung sehr, sehr gut beraten, sich Triskel GNU Linux anzuschauen.
Genau, und für wen die Freiheit dann ein bisschen zu schmerzhaft wird mit Triskel, der hat immer noch die Möglichkeit, die Ubuntu-Quellen irgendwie einzubinden und dann proprietären Kram nachzuinstallieren.
Ja, da dreht sich aber der Stallman noch nicht im Grabe um, aber auf jeden Fall um. Und steht hinter dir und macht ein böses Auge und sagt, das geht nicht. Weil das geht ja
da, freien. Genau, wenn man sowas macht, dann muss man direkt mindestens 50 € an die Free Software Foundation spenden.
Mindestens. Und 30 Liegestütze genau. Machen. Ja, weil es muss auch körperlich wehtun. Obwohl 30 tun wahrscheinlich noch nicht weh. 100. 100 Liegestütze und mindestens 50 € spenden. Wer bei Triskel proprietärer Software installiert.
Genau.
Gut, dann Vielen Dank, Leszek, dass du dir dieses Forum angeguckt hast.
Ja, kein Problem.
Und uns erzählt hast, wie das alles funktioniert. Und ja. Dann.
Ciao, ciao. Ciao.
Schon für die April-Ausgabe von Radio Tux im Jahr 2015. Okay, der April, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon vorbei, weil wir haben es ja echt nur auf den letzten Drücker gemacht dieses Mal. War halt leider so, wir sind hoffentlich nächsten Monat wieder ein bisschen schneller. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr habt im Mai alle viel Spaß und wir sehen uns dann bei der nächsten Sendung. An dieser Sendung waren beteiligt Leszek, Patrick und meiner einer wieder. Und die Musik, die ihr gehört habt, kam diesmal Funny Life von Funky Stereo und Change war dabei von My Monthly Date. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich euch wärmstens ans Herz legen will, nämlich den Open Tech Summit, der am 14. Mai in Berlin stattfinden wird, in der Kalkscheune. Und beim Open Tech Summit, ja, da treffen sich ganz, ganz viele Leute, die über Technologie, um Open Hardware, um Software, Freifunk, Hacker, die Nähmaschinen stricken oder die Strickmaschinen hacken oder so ähnlich, Patente und alles soll sich darum drehen, weil der Linux-Tag findet ja dieses Jahr nicht statt und trotzdem werden sich die Linux-Tag-Macher so ein bisschen da organisatorisch auch beteiligen. Es gibt so eine Art Open-Source-Track und mehrere Leute, also von VLC, von Mozilla, ein paar Kernel-Hacker sind irgendwie alle dabei und es wird ein hoffentlich interessantes Programm geben. Ich kann leider nicht nach Berlin kommen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber wenn ihr Himmelfahrt Zeit habt, dann fahrt doch nach Berlin. Auch wenn ihr Kinder habt, es gibt für Kinder gibt's eine Menge Workshops. Also da kann man wohl auch seine Kinder mal so ablegen und mit Technik spielen lassen, während man vielleicht dann einen anderen Vortrag guckt. Klingt alles sehr spannend. Und wir haben ein paar Tickets dafür zu verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine Mail zu schreiben an info@radiotux.de und die Frage beantworten, welchen Rechner hat Richard Stallman eingesetzt, bevor er dieses ThinkPad, was wir im letzten Beitrag hatten, benutzt hat. Also welches war der Rechner, den er davor eingesetzt hat, quasi vor seinem ThinkPad, was er scheinbar aktuell verwendet. Schreibt uns das einfach an info@radiotux.de und ja, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und Freunde, Familie von Radio-Tux-Angehörigen dürfen leider nicht mitmachen. Ihr kennt die ganzen Blablablas, die da an dieser Stelle immer so stehen. Gut, also, das Los entscheidet. Wir haben 15 Tickets und die könnt ihr einfach absahen. Schreibt uns eine Mail. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß und wir hören uns im Mai wieder.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.